Hörst du das?
Meinst du den Wind?
Ja, ich meine den Wind. Ich meine aber auch, wie das Wasser hier an den Strand schwappt. So in ganz langsamen Zügen. Immer so schwapp, schwapp, schwapp.
Ich spüre, wie die Gischt zwischen meinen Brusthaaren hin und her schwappt.
Du liegst schon so richtig tief drin im Wasser vorne. Ah, okay, ich bin noch ein bisschen weiter hinten am Strand. Wenn du dich jetzt rumdrehst, dann siehst du mich auch, ne?
Ja, aber dann ist mein
Gesicht. Guck mal, ich winke dir jetzt gerade.
Oh, hallo.
Hallo. Und guck mal, siehst du da oben das Flugzeug, was da lang fliegt?
Ja.
Und diese Banderole, was auf der Adolf Kotter steht.
Oh, voll süß.
Das habe ich nämlich mit unserem nicht vorhandenen Patreon-Geld habe ich das bezahlt.
Du steckst voller Überraschungen hier in Wien. Das ist voll süß. Guck mal, ich schmeiß den Ball zu. Hui.
Oh, ich dachte, ich hätte es verlernt, aber ich kann den immer noch total gut hochhalten. Knie, gerade jetzt mit dem kleinen Finger.
Ich sag doch, du steckst voller Überraschungen.
Guck mal da vorne, der verkauft ein paar Sonnenbrillen. Da müssen wir uns eigentlich auch noch welche holen.
Okay. Ich nehme die Grace Kelly. Ich will aussehen wie der Typ von Guns N' Roses, dessen Name mir nicht einfällt. Aber wir sind ja jetzt auch am Strand. Da muss mir nicht alles einfallen.
Genau, da muss dir nicht alles einfallen. Genau. Die Musik ist ganz weit weg. Also die Natur, die ist jetzt quasi die Musik, ja? Und das Kreischen der Möwen, das Blubbern der Fischlis.
Ach, guck mal, da hat die Möwe, die Möwe hat genau neben mich runtergemacht.
Aber sie hat dich nicht getroffen.
Genau.
Weil du bist im Urlaub und da darf und soll dir nichts Schlechtes passieren.
Das ist...
Sag mal, wie machst du das eigentlich mit deiner Tanline? Das ist echt ziemlich perfekt, muss ich sagen.
Ja, ne? Mhm. Ich gehe da zumeist hinter diesen großen Stein. Siehst du den großen Stein da hinten rechts? Genau da. Da ist nochmal abgesperrter Bereich, da kannst du dann noch FKK-mäßig abgehen.
Ah, okay.
Und deswegen.
Ja. Yeah.
Tutto completo.
Schön. Ja, ich glaube, da gehe ich dann nachher mal hin, wenn wir hier fertig sind, weil ein bisschen zu arbeiten haben wir ja schon hier vor uns.
Ja, aber erstmal müssen wir in die Los Del Mar-Anzüge und müssen ein bisschen Macarena tanzen.
Oder Ketchup-Song.
Ich möchte Pommes.
And it goes a little something like this. A little something like this. A little something like this. And it goes a little something like this.
A little something. Ein Podcast über Musik. Mit Kotaro Dürr und Jan Behn.
Ihr lieben Leute, ihr hört es vielleicht. Uns geht's sehr gut. Wir sind im Urlaub. Und genießen den Sommer in vollen Zügen, klimatisierten vollen Zügen.
Ja, es bleibt einem ja aber auch nichts anderes übrig, wenn man mehrere Stunden vor sich hat und ganz genau weiß, diese Wohnung wird nicht kühler. Man sitzt unterm Dach und es ist Juni, 12.11 Uhr, die Mittagssonne wird gleich hier in ihrer vollen Unbarmherzigkeit die Wohnung in eine kleine Tagine verwandeln. Und wir sitzen mit drin.
Kotaro ist das Dörrobst.
Dörrobst?
Oh, fuck. Jetzt fällt mir ein, heute ist Mittwoch. Heute gibt es beim Lidl, zumindest im südlichen Teil Deutschlands, eine Tagine zu kaufen. Für wenig Geld. Doch, ich muss jetzt in diesem Moment meiner Frau schreiben, dass ich das nicht vergesse, damit wir nachher noch dahin fahren und die holen. Weil ich liebe Tagine.
Dann schreib du, solange sage ich Hallo, an die netten Menschen, die tatsächlich über sich gebracht haben, doch noch einzuschalten. A little something, wir sind zurück. Teils aus dem Urlaub, teils aus einer zweiwöchigen Horrorphase. Mit Folge 9, nach der Interlude-Folge Nummer 8, die komplett planlos war, aber mit einem schönen Tellergericht gesegnet. Ihr seid wieder dabei und das ist ein großartiges Ereignis. Vielen Dank für euer weiteres Vertrauen, für eure Liebe.
Oh ja.
Und dass ihr aus dieser extrem langen Phase der Inaktivität wieder zurückgekommen seid mit uns. Was eigentlich Blödsinn ist, aber diese zwei Wochen, die kamen mir extrem lang vor, Jan.
Mir auch, ja. Wie ein ewiges Nichts kamen die mir vor.
Ja, ist wohl wahr. Dir ist es aber einigermaßen gut ergangen. Lass doch mal mit dir anfangen. Du warst nämlich im Urlaub, das ist schöner.
Ja. Ich war segeln und ich bin auch schon davor zweimal segeln gewesen, auf dem Eiselmeer in Holland. Und man muss sagen, ich habe da das erste Mal beim Segeln ein relativ traumatisches Erlebnis gehabt, bei dem ich fast gekentert wäre mit meinem Boot. Also nicht nur ich alleine, sondern mein Vater und ein paar andere Leute auch, weil wir da von einem Unwetter überrascht worden sind. Und das war ziemlich traumatisch. Ich habe dann trotzdem danach gesagt, ich stelle mich meinen Ängsten, ja, und mache das nochmal und habe das dann letztes Jahr auch wieder gemacht. Und dann in diesem Jahr hatte mein Vater die glorreiche Idee, doch von der Ostsee aus nach Bornholm zu fahren mit dem Boot. Und das bedeutet eben offenes Gewässer und Ja, da, also es ist schon ein bisschen was anderes dann als das Eiselmeer, was ja zwar kein Meer, aber doch ein Meer ist, aber tatsächlich, egal wo man sich da befindet drauf, ist es ja, siehst du immer noch ein bisschen Land eigentlich, wenn du auf dem Eiselmeer bist. Und das ist schon mal sehr wichtig für die Psyche. Und das andere ist, dass eigentlich das Wetter dort auch nicht so schlecht werden kann wie auf der Ostsee oder auf anderen offenen Gewässern. Mhm. Ja, und das hat dann am Anfang schon recht ordentlich reingehauen und Windstärke 8 mit Böen 9 und relativ hohe Wellen und ich habe dann nach kurzer Zeit beschlossen, dass das doch nichts für mich ist und bin dann wieder nach Hause gefahren mit dem Zug. Und es hat dann noch ein paar Tage länger auch geschwankt auf jeden Fall, also ich war dann noch landkrank, nennt man das glaube ich im Fachjargon. Und habe dann ein paar Tage verlebt ohne Internet, ohne Internet. Das ist eigentlich der zentrale Punkt. Ich habe extrem viel gelesen, extrem viel geschrieben. Ich habe echt mir wirklich gut gehen lassen. Und am Anfang war ich unfassbar müde. Das war richtig krass. Ich bin nach Hause gekommen, nur gepennt. Aber nicht so tagsüber die ganze Zeit, sondern immer nur so intervallmäßig, mal eine halbe, dreiviertel Stunde. Und meine Frau war dann auch weg am Wochenende und ich war ganz alleine hier mit dem Hund. Und er hat nur Dokus geguckt, sehr, sehr gute Dokus, auf die ich gleich noch kurz zu sprechen kommen möchte, aber bin dauernd eingepennt. Und das hatte für mich echt, also ich habe dann so, nach einer Zeit ist mir dann aufgefallen, das hatte echt fast so ein bisschen was Entzugserscheinungsartiges. Also immer dieses ins Internet gehen, gucken, ist was passiert, hast du wieder einen roten Balken, eine rote Kugel oder was auch immer, die ja quasi impliziert, dass eine Interaktion auf nachrichtlicher Ebene stattgefunden hat. Und das gab es ja alles nicht. Und dementsprechend war ich, also wirklich, wie als wenn ich von irgendwas runtergekommen wäre. So wie du ja auch.
Ja, naja, geht. Ja, ja, gut, du hast recht auf eine Art und Weise. Du hattest aber die angenehme Variante. Ich hatte schlichtweg einfach kein Nikotinliquid mehr. Und das ist.
Und dann, also du warst bei Rock am Ring und da gab es kein Nikotinliquid
mehr. Also eins nach dem anderen. Es war die Vorwoche von Rock am Ring und diesmal hatten wir es so geregelt, dass die Werte Bianca und ich 1 Live Plan B moderieren. In der Vorwoche, wie auch in der Folgewoche von Rock am Ring. Ich meine, es war Mittwoch, als mir tatsächlich mein Liquid-Konzentrat, mein Nikotin-Konzentrat ausgegangen ist. Ich rauche ja nicht, ich mache nur hier Dings, Vaporitis, also E-Zigarette, was ja, glaube ich, nicht mal richtig Vape ist. Ne? Vapen sagt man doch nur zu Leuten, die irgendwie dieses Haschöl irgendwie... Ne? Das ist doch dieses Vape Nation Ding, oder?
Ja, das kann also, sein. Also die Warenkenner sagen ja einfach Roboterpimmel lutschen. Ne?
Okay, also ich lutsche an Roboterpimmeln und das recht
regelmäßig. Weil da muss ich kurz, Entschuldigung, da muss ich Credits geben an Donny O'Sullivan von Gästeliste Geisterbahn. Der hat das eingeführt, diesen Terminus.
Also ich lutsche an Roboterpimmeln und normalerweise ist das auch mit Nikotin angesetzt. Und jetzt ist leider das Nikotin für meinen Roboterpimmel ausgegangen, weswegen ich es erstmal ohne machen musste. Das macht die Mische des Liquids für den Roboterpimmel einfacher, aber es fehlt einfach die nachhaltige, es fehlt einfach das Nikotin, es fehlt die Befriedigung durch den Roboterpimmel. Ja. Und das war ein bisschen schwierig, weil es war einfach das Wochenende mit Rock am Ring, was dann anstand. Mhm. Was sich dann so ausgesehen hat, dass wir hin sind und schon einen gut vollen Arbeitsplan hatten. Also wir mussten Interviews führen für die Sendung, klar. Wir hatten aber gleichzeitig auch noch die Facebook-Seite von 1 Live Plan B zu befüttern und ein, zwei andere Geschichten zu machen. Also wir waren gut beschäftigt. Jetzt kommt halt am Freitag von Rock am Ring dieser Abbruch des Festivals wegen einer Terrorwarnung. Haben, glaube ich, jetzt alle mitbekommen, selbst du nach deinem Urlaub, was da abgegangen ist. Und Ende vom Lied war, ja, jetzt sind wir halt auf Bereitschaft und müssen liefern, wenn irgendwer was will. Und es wollten auch viele irgendwas, sei es Kollegen vom WDR, teilweise hat dann noch der NDR angefragt. Also wir waren die ganze Zeit am Rödeln und es war genau der Fall, von dem man eigentlich gehofft hatte, dass er nicht eintritt. Deswegen war auch die erste Reaktion zumindest bei mir in eher so ein bitte nicht. Also mehr so ein angefickt sein, als dass man wirklich Angst hatte vor einem Terroranschlag. Die haben das aus Sicherheitsgründen ja erstmal abgebrochen. Es bestand ein Verdacht, aber keine akute Gefahr sozusagen. Ende vom Lied war, dass irgendein Subunternehmer, der Leute eingestellt hatte, um die Zäune aufzustellen, jemanden drauf hatte, der irgendwie Kontakt hatte mit Extremisten oder so, ging die Geschichte in etwa. Naja, Jedenfalls haben sie den Freitag abgebrochen, alle sind vom Festivalgelände runter. Ich habe Facebook Live gemacht für 1Live Plan B, was schwierig war, weil irgendwann sind Leute zu mir hingegangen und haben zu mir gesagt, dass sie sich für mich schämen, dass es verabscheuungswürdig sei, was ich hier mache. Was habe ich gemacht? Ich bin mit einem scheiß Handy dagestanden und habe Facebook Live gestreamt am Haupteingang und gezeigt, wie die Leute ruhig nach draußen gehen. Jetzt ja. Ist es ja häufig so, bei einem Festival haben viele Leute keinen Empfang. Danke O2 an dieser Stelle. Und wenn jetzt Leute versuchen, ihre Lieben zu erreichen, dann funktioniert das nicht. Ist jetzt alles erstmal nur Rechtfertigung auf der einen Seite und Vermutung auf der anderen, aber anhand von eben realistischen Einschätzungen, nämlich O2 hat kein Netz, wenn zu viele Leute auf einmal oder auf einem Flecken sind. Und das war eben bei Rock am Ring wieder der Fall. Wie viele Leute uns geschrieben haben, dass sie wirklich dankbar waren, dass ihnen erstmal gezeigt wird, dass alles ganz ruhig abläuft. Das ist ja auch immer so ein bisschen eine emotionale, subjektive Nummer, dass wenn man sieht, es ist alles in Ordnung, dann ist Klar. Das glaubwürdiger, als wenn man hört, es sei alles in Ordnung. Deswegen waren auch die Facebook-Livestreams recht erfolgreich und wurden angenommen von den meisten, bloß nicht von denen, die um mich herum entstanden, weil für die war ich nur der Arsch, der mit der Kamera draufhält, um zu warten, bis irgendwer irgendwie durchdreht. Was nicht der Fall war. Naja, also das war auf jeden Fall schon mal eine nervige Angelegenheit. Ich habe den Stream dann noch abgebrochen, als ein Typ dann mir gedroht hat, er holt den Security. habe ich dann echt keinen Bock gehabt. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich auch schon eine halbe Stunde lang gestreamt, also viel mehr zeigen konnte ich auch nicht. Deswegen
und
war
das alles ohne Punkt. Nikotin.
Und genau das ohne die Absicherung durch meinen Roboterpimmel. Ja. Ich bleibe jetzt dabei, der Roboterpimmel. Ja. Und das alles ohne Nikotin, es war eine schwierige Angelegenheit, deren volles Ausmaß ich aber erst in der nachfolgenden Woche gespürt habe. Also ich erzähle wahrscheinlich niemandem was Neues, der aufgehört hat zu rauchen, aber dieses Maß an Lethargie, diese vollkommene Bocklosigkeit in Bezug auf andere Menschen, das habe ich bisher bei noch keinem Entzug so hart gehabt wie jetzt beim Roboterpimmel. Das ist so fies gewesen. Ich habe einfach keinen Bock auf irgendwen gehabt. Und wer bis jetzt immer noch das mitverfolgt und immer noch das Ganze ernst nimmt, nachdem ich zum 10. Mal Roboterpimmel gesagt habe, dem gebührt Respekt. Mhm. Schwierig genug. Die Tage danach waren auch stressig, die Interviews nochmal hinzubiegen für die Show, nochmal zusammenfassend Stücke zu machen und alles. Und schlichtweg komplett wie so ein Zombie getaktet zu sein, war so nervig und hat mir erstmal gezeigt, wie viel Nikotin ich da eigentlich einsauge mit jedem Schluck vom Roboterpimmel.
Ja.
Das ist sehr, sehr nervig gewesen, die letzte. Und so, ich komme so langsam klar, aber ich fühle mich immer noch, weißt du, wie so die Nachwehen von so einer Grippe oder sowas. So eine seltsame körperliche Fertigkeit, als hättest du
so plötzlich... So eine Schlappheit. Du klingst auch noch ziemlich lethargisch, möchte ich fast sagen.
Tatsächlich.
Also, ja, nicht so enthusiastisch und voller Drive wie sonst.
Ja, ich bin noch nicht wieder in meinem eigenen Selbst angekommen, aber vielleicht kommen wir zu dem Punkt später im Tellergericht, wenn wir über die neue Katy Perry sprechen. Ich weiß es nicht, mal sehen, was passiert.
Möglicherweise. Ich bin gerade nicht auf, also ich bin ohne Kohlenhydrate gerade, das ist auch nicht gut, ja. Also eigentlich ist es gut, aber ich fühle mich dann doch zwischendurch, habe ich manchmal ein großes Loch im Magen.
Das Loch in dir.
War das jetzt von der neuen Katy Perry ein Lied?
Nein, ja.
Ach, ihr lieben Leute.
Mensch.
Ja, schön, dass ihr auch bei der letzten Folge so dran geblieben seid und euch die angehört habt. Das hat uns sehr gefreut. Wir haben wieder viele schöne Nachrichten bekommen und Lobpreisungen, hätte ich beinahe gesagt, ja. Und wir haben, Kotaro und ich haben uns eben im Vorgespräch kurz drüber unterhalten. Es kam auch von ein paar Leuten dieses, ihr labert zu viel, die Sendung ist zu lang. Ich bin da immer direkt in der Defensive und denke immer so, oh, ja, okay, alles klar, nächstes Mal machen wir nur eine Stunde, easy, könnt ihr direkt irgendwie einfach easy wegsnacken wie eine Tüte Chips. Aber dann auf Long-Term gesehen, wenn man ja so schön sagt, da habe ich dann aber doch gedacht, nee, eigentlich ist es doch Quatsch. Weil wir sind netterweise erwähnt worden auf einer Webseite, deren Namen ich gerade schon wieder vergessen habe, Kotaro,
hilfst du mir kurz Listen aus? To irgendwas.
Genau, richtig.
Dein Kollege?
Ich hab's mal eben kurz raus, während ich hier rumstammel. Hast du's?
Ich hab's gleich. Das ist Janosch oder IE. Ich glaube, er soll Janosch heißen, vom Listen2-Blog. Der hat ein bisschen zusammengefasst, ein paar Blogs zusammengefercht, die er cool findet. Und neben dem werten Kollegen Schacht und Wasabi, deinem Machwerk, All Good, und Gutsport und Schorsche FC oder irgend zwei anderen Blogs, die nichts mit Musik zu tun haben, werden auch wir genannt. Und das war sehr nett.
Genau, das war sehr nett und er hat da eben auch drunter geschrieben, ist ein etwas längerer Podcast, eignet sich also schön für die ganze Woche. Und da habe ich so gedacht, du hast es verstanden, weil genau so höre ich nämlich auch Podcasts. Ich meine, das ist halt ein bisschen auch eine Geschmacksfrage einfach, aber ich höre mir Podcasts eben gerne an, einfach wenn ich mit dem Hund rausgehe, wenn ich irgendwie zum Zug laufe oder was auch immer und nehme mir quasi nicht die eine Stunde jetzt Zeit oder so. Ich konsumiere das quasi häppchenweise und so kann man das ja auch so ein bisschen... So kann man da mit unserem Podcast auch ein bisschen verfahren. Ich glaube, da, wie sagt man denn, da geht einem nichts verloren oder flöten, wenn man das tut.
Ja, plus es lohnt sich, diesen Blog nochmal anzuschauen, beziehungsweise den Artikel, denn sie haben wieder das schöne Bild von dir aus dem Punchline-Quiz hervorgeholt, vom Splash-Magazin. Kennst du das noch? Wo du da stehst, als würdest du Luft scratchen?
Ja, das ist schön, ich stehe da, als würde ich Luft scratchen, weil ich Luft scratche.
Du Luft scratchst.
Ja, ich lutsch scraff.
Du lutsch scraffst.
Du lutsch scraffst. Das liegt daran, dass ich da Roos imitiere von hiphop.de, weil der am Anfang seines Vlogs macht er immer dieses Was los und dann fricke fricke irgendwie, ich weiß die Reihenfolge nicht so richtig. Und dann wurde ich nach dem Punchline-Kiss gefragt, ob ich nicht noch eben ein Intro einsprechen könnte und dann dachte ich, keine Ahnung, habe ich mich gerade wieder irgendwas aufgeregt gehabt, was der so macht und dann habe ich mir gedacht, okay, ich parodiere den mal kurz. Und deswegen Luft scratche ich auf diesem Thumbnail. Oh Gott, ey, das Denglisch-Rate ist schon wieder high AF heute.
Hast du dir auch extra für dieses Foto und für diesen Move dann quasi extra dunkle Augenringe für einen kurzen Moment wachsen lassen? Weil wenn schon Roos, dann richtig.
Richtig, und eine rausgewachsene, was ist das denn? Hat der einen Undercut auch? Ich weiß es nicht genau.
Ja. Naja, ne? Genau. Shoutout an Roos an der Stelle. Guten
richtig.
Tag.
Ganz genau, hallo. Ich hatte aber doch lustigerweise heute das gleiche Shirt an wie auf dem Foto.
Nee, crazy. Mhm. Ich weiß nicht, was für ein Shirt ist, ich sehe nur ein bisschen rot. Naja, wir schweifen ab und reden über
Dinge, die wir sehen können.
Wir schweighöfern ab und sind aber wieder voll im Leben und versuchen zumindest mit der Brechstange in meinem Fall, weil das Thema des heutigen Tages ist eins, was zugeschnitten ist. Eines auf die Zeit, auf die Stimmung. Ein Thema, auf das sich alle jetzt werfen wieder, die relativ ideenlos vor sich hin baldowern und auf ein Thema warten, dass sie...
So wie wir.
Genau,
so wie wir.
Dass sie wieder in diverse Medien klatschen können, nämlich Sommerhits.
Yeah. Unser Intro war ja auch ein bisschen darauf zugeschnitten sozusagen, auf diese Sommerhits. Wir haben jetzt nochmal einen kleinen Recap-Break. Oh Gott, heute rede ich wirklich sehr viel Englisch.
Tu es.
Haben wir noch kurz eingebaut. Aber ja, es geht um Sommerhits. Jetzt werde ich ganz nervös. Das ist mich aus dem Konzept gebracht.
Nee, das muss ich kurz bringen. Wir hatten mal einen Airchecker bei das Ding. Der gute Nick Maloney. Vielleicht
ist ein Airchecker?
Ein Airchecker ist einer, der sich deine Sendung anhört und dann seine gesonderte Meinung dazu abgibt. Und die hat hoffentlich einen heilenden Charakter für dich. Und dafür kriegt er Geld.
Dafür gibt's Geld?
Ja. Menschen,
krass,
die...
Also quasi...
Ja, Berater.
Wie eine Blattkritik in der Presselandschaft.
Ja, nur hilfreicher.
Ja, ja.
Achso, Blattkritik ist dann quasi nochmal eine Abgucke, wenn man so will.
Jein, also ich habe das bei der Taz, als ich damals als Praktikant dort gewesen bin, habe ich das öfter mitbekommen, sogar wöchentlich tatsächlich. Da kommen Leute, die noch nicht mal zwingendermaßen aus dem Journalismus kommen, kommen dann einen Morgen hin und sagen so, also die kommen so gegen 11, 12 und sagen, pass mal auf, ich habe heute Morgen die Zeitung durchgelesen und ich sage euch jetzt mal, was ich daran gut, was ich daran schlecht finde. Manchmal sind es auch Blattmacher aus anderen Redaktionen und da lernt man eben quasi die Zeitung ein bisschen besser zu machen.
Das ist gut. Um sich selbst nochmal zu checken, braucht man andere, die einem da erstmal ein Bild abgeben, was man für sie ist. Und genau dasselbe.
Das ist übrigens, dass ich schon wieder unterbreche, aber vielleicht können wir das auch mal machen mit irgendeinem anderen Podcast. Vielleicht können wir mal einen anderen Podcast uns reviewen lassen.
Podcast reviewen sich gegenseitig. Das wird Krieg, Mann. Das wird der erste große Podcast-Krieg. Da wird der Beef im Podcast geboren. Das könnte sein.
Oder man macht einfach einen Podcast, in dem man nur Podcasts reviewt.
Ja, die große Review-Folge finde ich großartig. Wir machen ein großes Review-Gericht.
Ja, so jetzt Podcast endlich. Gerät. Also Airchecker.
Naja. Airchecker kriegen Geld dafür, dass sie dir sagen, was sie von deiner Sendung halten, von deinem Moderationsstil und ähnlichem. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Punkt. Hat lang genug gedauert. Nick Maloney, mittlerweile glaube ich in der Schweiz anwesend, und ob er noch Airchecks macht, weiß ich nicht. Aber ein grundsätzlich guter Typ, wenn auch sehr verrückt, aber das schätzt er an sich selber und das habe ich auch an ihm geschätzt. Er hat immer gesagt, unapologetisch. Und ob es dieses Wort im Deutschen gibt, bin ich mir immer noch nicht hundertprozentig sicher. Aber
was soll das denn heißen? Unentschuldbar oder was?
Nee, im Sinne, tu was und steh dazu und hör auf, dich dafür zu entschuldigen.
Ah, okay.
Also ja, unapologetic, bloß halt eingedeutscht. Klassischer, also das wäre so ein ich google es mal. Unapologetisch.
Also das ist eigentlich gefunden? Das Wort, was ich mir auf die Stirn tätowieren lassen müsste. Schöne Grüße an Max, an Rockstar an dieser Stelle auch. Der hat nämlich schon mal unseren Podcast gereviewt, aber natürlich nur intern in unserer kleinen Gruppe, die wir da zu dritt haben, in der wir beiden auch zusammengeführt worden sind.
Ja.
Und da hat er gesagt, dass ich das sein lassen soll, dass ich mich für nichts zu entschuldigen habe, einfach meine Sendung, meine Wortwahl und was auch immer durchzuziehen habe. Max, schöne Grüße an dich an dieser Stelle. Es fällt mir unglaublich schwer, aber jedes Mal, wenn ich es tue, denke ich an dich. Ich hoffe, das ist...
Viel Liebe.
Das
viel
freut Liebe. Dich, ja. Oh, da ist er schon wieder so geschmatzt, so. Das macht der Nanu auch immer.
Genau. Und schon wieder hast du dich für was in für eine Verantwortung gezogen. Voll egal, es ist Sommerzeit, Ketchup-Song,
yeah, Macarena. Ganz genau. Und ich habe heute seit langer Zeit mal wieder bunte.de gelesen. Sommerhits 2017, die 10 Songs müssen auf die Sommerplaylist. Das war die Überschrift.
Naja, okay.
Und da habe ich mich mal durchgeklickt und ich kannte tatsächlich von diesen Songs keinen einzigen.
Für diesen Sommer?
Sag mal kurz. Ja, für diesen Sommer, genau. Also diesen Sommer ist zum Beispiel auf Platz 4 von Felix Jähn, Hyde und Alex Ayono, Hot to Touch. Und und das Hot to Touch, also Hot 2 Touch, aber alles auch zusammengeschrieben.
Ja.
So wie so Internetforen Legastheniker denken, dass es cool aussieht. So ist das geschrieben. So klingt eigentlich das Lied auch. Auf Platz 2 Subem la Radio. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Oh Gott, das ist jetzt mir schon wieder super unangenehm. Ich soll mich nicht entschuldigen.
Subem la Radio.
Von Enrique Iglesias mit Desemer Bueno, Sion und Lennox.
Mhm.
Wer auch immer diese Herrschaften alle miteinander sind. Und den Song eint was mit dem Song, der auf Platz 1 ist, nämlich Despacito von Luis Fonsi, Daddy Yankee und Justin Bieber. Den kannte ich dann doch tatsächlich, also ohne, dass ich wusste, wie er heißt, aber hatte ich den schon mal gehört. Und es sind noch ein paar mehr drauf. Genau, Wankelmut ist auch noch drauf mit einer gewissen OC Charlie oder sowas. Nee, wie hieß sie? Weiß ich nicht genau.
Wer ist drauf? Wankelmut. Ach Gott, ja, richtig. Charlotte OC. Es ist...
OC Charlie.
Also ich würde mal sagen, sie haben schon recht mit ihrer Einschätzung, nämlich mit der Nummer 1, mit Despacito. Also zumeist Sommerhits haben ja ein großes Merkmal, nämlich immer dann, wenn Leute... leicht ironisch oder abschätzend von einem Song reden, von dem du im Zweifel noch nie gehört hast. Dann hast du schon mal einen guten Kandidaten dafür, okay, das ist jetzt wohl gerade das Lied der Stunde, was auch verrissen wird. Und das ist auch immer der sehr gute Indikator dafür, dieses Lied wird spätestens in einem Jahr, wenn nicht sogar jetzt schon, die ganze Zeit als Sommerhit gebrandet, mit einem schönen kleinen Störerkleber drauf, wie bei uns in Folge 1 mit den Top-Hits, 8 Top-Remixe. Sommerhit bloß halt in diesem Fall. Und Despacito ist jetzt in so vielen Kontexten bei mir schon aufgetaucht und ich habe es bis jetzt geschafft, dieses Lied noch kein einziges Mal zu hören. Bin ernsthaft stolz darauf.
Tja, da kannst du dich glücklich schätzen. Also,
ist das so schlimm, wie alle sagen?
Naja, was heißt schlimm? Es ist einfach überhaupt nicht meine Musik. Es ist halt auf jeden Fall, und das wollte ich gerade noch sagen, also den Song von Enrique Iglesias und den von diesem Luis Fonsi oder wie der da heißt, die sind beide lustigerweise wieder mehr so ein bisschen Latin-mäßig angehaucht, ja? Also ich hatte immer so das Gefühl, dass Dancehall in letzter Zeit, oder dass der Dancehall auch diesen Sommer wieder bestimmen würde mit seinen Rhythmen, aber dem ist gar nicht so. Also die beiden Songs haben eher so Gitarren, weißt du? Die sind eher so ein bisschen gitarrenmäßig, ein bisschen Ja, nicht ganz so Dancehall- und Reggae-lastig wie die anderen Sachen, die zuletzt rausgekommen sind.
Okay.
Scheint jetzt gerade wieder, also Shakira spricht ja auch dafür tatsächlich, ne? Also das ist alles wieder so ein bisschen in eine etwas spanischere Richtung.
Ja, also das ist ja mehr so dieses Richtung. Reggaeton, oder? Das ist dieses dominikanische Gelöt, glaube ich.
Ja, Daddy Yankee dabei auch, das spricht auf jeden Fall dafür. Wir hangeln uns hier schon wieder von einer Ahnungslosigkeit in die nächste. Ist aber überhaupt nicht schlimm, weil ja, so oder so, ich habe die Songs angehört und habe wirklich festgestellt für mich, also das kann ich mir alles nicht anhören. und das ist dann auch ein guter Indikator dafür, was ein Sommerhit ist oder was nicht. Also vielleicht können wir das ja erstmal mal definieren. So, was ist denn überhaupt ein Sommerhit? Also ein Hit, der quasi perfekt in den Sommer passt. Das kann man ja eigentlich schon mal so sagen, ja. Thematisch, was, nein?
Thematisch möglichst nichtssagend oder es geht um die Liebe oder das Lebensgefühl des Sommers.
Das ja, ist ja, im besten Fall auch noch mit maritimen Thematiken angereichert. Entweder im Song selbst oder im Video. Also es geht um Strand, der so weiß ist wie die Zähne und Bikini, oh Gott. Ober- und Unterteile der Protagonisten. Dann so Fackeln werden da in den Boden gesteckt. Ja. Ich glaube, es ist eher so dieses Kennenlernen am Tag, quasi bei strahlendem Sonnenschein mit dem mintfarbenen Meer im Hintergrund. Und dann kumuliert es quasi alles am Abend in so einer heißen Strandparty, bei der die Cocktails getrunken werden und dann zu heißen Rhythmen werden die Körper ineinander gerieben. Und was danach passiert, das bleibt quasi im Verborgenen.
Das bleibt vage, ja. Weil das ist ja nicht, ja. Das ist ja nicht der eigentliche. Da gibt es dann so Leute wie Usher für, aber jetzt komme ich mir auch wieder vor, als wäre ich in 2006 hängen geblieben. Was du jetzt beschrieben hast, ist ja mehr der Backdrop. Das ist ja das, was das quasi so das Grundrezept dafür. Und dann braucht es noch irgendwas anderes dazu. Wir reden aber jetzt von einem Konzept, das eventuell so gar nicht mehr valide ist, so gar nicht mehr das unbedingte Rezept ist, sondern irgendwie das letzte Mal vor wie viel Jahren noch immer irgendwie stattgefunden hat. Zumindest mit dem Konzept bin auch ich aufgewachsen. Ich glaube, du redest vom selben Konzept, nämlich noch dieser Backdrop plus irgendwas Bescheuertes dazu, sei es zwei alte Männer und ein Tanz. Die zwei alten Männer waren jetzt eher weniger wichtig, aber der Tanz war wichtig für Macarena.
Ja.
Der Tanz war auch wichtig für Las Ketchup.
Richtig, weil dadurch quasi eine Transferleistung stattfindet von dem eigentlichen Song, den man nur hört, da findet quasi eine Animation statt, ja? Dass die Leute eben anfangen, das mitzutanzen und das ist ja wiederum auch das Grundkonzept eines Pauschalurlaubes, ja, also dass Leute quasi in ein Hotel gehen und dort nicht wissen, also in den ersten zwei Tage denken, oh geil, ich muss nicht mehr arbeiten und dann aber merken, ich fange an mich zu langweilen und ich brauche jetzt ein Programm und dann wird denen eben was vorgetanzt oder ein Schwert geschluckt oder mit Feuer jongliert oder eben dann auch zum Beispiel der Macarena-Tanz gemacht, was wiederum dann dafür spricht, dass solche Sommerhits im Grunde ihres Herzens, ihres unschönen Herzens quasi ja sowas wie ein ohrfreundlicher Pauschalurlaub für Daheimgebliebene sind. Ja.
Das ist eigentlich die perfekte Umschreibung für den Sommerhit. Ich glaube, das ist so die beste Beschreibung für den Sommerhit zwischen den Jahren 1996 und lass es 2004 sein.
Ja.
So eine Phase, in der die lustige Belanglosigkeit mit noch irgendwas Bescheuertem dazu gemixt, irgendwie das perfekte Rezept waren für den Sommerhit. Tatsächlich
genau.
Hat GFK...
Zum Beispiel, also kann man noch dazu sagen, sorry, wenn ich dich schon wieder unterbreche. Ja, ich wollte mich doch nicht entschuldigen, Hilfe! Der Last Ketchup-Song war noch dabei oder zum Beispiel auch Ab in den Süden von Buddy vs. DJ The Wave. Also, ja.
Großartig. Ich vermute, du hast genauso wie ich jetzt auch noch diese Seite offen, wo auch GFK Entertainment genannt wird, damals Media Control tatsächlich. Ich wusste auch nicht, dass die ihren Namen geändert haben. Lustig eigentlich, weil die in Baden-Baden ansässig waren, wie ich bis vor zwei Jahren. Naja. Kriterien der GFK Entertainment für einen Sommerhit und die auch Offenlistungen gemacht haben seit 1990. Eine eingängige Melodie zum Tanzen geeignet, Urlaubsstimmung möglichst auf Platz 1 der Charts. Also 3 von 4 Kriterien hast du bereits genannt.
Ja, stimmt.
Aber dann noch so an Sachen wie, wurde durch kein Großevent bekannt, wird in Clubs rauf und runter gespielt und stammt von einem Künstler, der in den Jahren zuvor keine großen Charterfolge feiern konnte. Dazu hohe Abrufe, Social Media Bereich und Musikstreaming. Ich finde, da klatscht die GFK ein bisschen weg von. So ein bisschen daneben, weil
finde ich auch,
weil die Sachen, die sie auflisten in den letzten Jahren, Da ist dieses unsägliche We No Speak Americano. Schlimme Scheiße von 2010. Du erinnerst dich vielleicht noch. Papa Americano, depp, depp, depp. Ach, furchtbare Scheiße.
In meinem Kopf verschwimmt das schon alles. Ich dachte jetzt, das wäre dieses dö, 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 dieses, aber ich glaube, das ist eher dieses, nee, das ist auch nicht Ain't Nobody Loves Me Better. Mhm. Wie heißt denn das nochmal? Du weißt, was ich meine. Nee, weißt du nicht. Egal. Nee. Egal.
Ain't Nobody? Du meinst die Coverversion von Felix?
Nein. Ich meine was anderes. Ich meine was ganz anderes, aber mir fällt es gerade partout nicht ein. Egal, erzähl erstmal weiter.
Naja. Dann noch der Mr. Saxo Beat. Ja, auch irgendwie lustig. Da trifft's noch zu. Yolanda Be Cool, nie mehr was gehört. Alexandra Stan, wer zur Hölle? Selbst 2009. Emiliana Torrini mit Jungle Drum. Lustig, Jungle Drum war immer der Song, den wir bei Das Ding gespielt haben, wenn wir aus unerfindlichen Gründen zu wenig Songs hatten in der Playliste und es ging bis zur vollen Stunde nicht auf. Und dann haben wir immer Jungle Drum dazwischen gehauen, weil es waren glatte 2 Minuten und das hat zumeist gerettet, um auf die volle Stunde zu kommen. Das war super. Irgendwann ist es nur noch so ein Gimmick-Song gewesen, so eine Art Füller-Song, wie so Füllschaum beim Bauen, wenn du irgendwie so, oh mein Gott, wir haben da noch ein Loch drin, da wird's gleich pfeifen. Okay, hau Emiliana Torrini rein. Genauso nach dem Motto sind wir vorgegangen. Und das war Jungle Drum immer. Also zur Aufklärung, ich bin gerade auf der lustigen Wikipedia-Seite Sommerhit.
Die es wirklich gibt. Ne? Ich dachte auch nicht, dass die wirklich existiert, aber das tut sie.
Und tatsächlich hat laut dieser Seite die GfK Entertainment, vormals Media Control, eine Auflistung von den Sommerhits gemacht, von 1990 bis zum letzten Jahr. Und man merkt wirklich, die Ödnis der letzten Jahre ist anhand der Kriterien von GfK runtergebrochen auf 5 Songs seit 2012, nämlich Lickily, I Follow Rivers, Avicii, Wake Me Up, Prayer in C im Robin Schulz Remix. Das war, glaube ich, der Anfang von Robin Schulzes großer Karriere bis jetzt. Da ist er mit seiner Sonnenbrille verwachsen und hat sie nie wieder abbekommen. Felix Jändern mit Ain't Nobody 2015 und im letzten Jahr dieses furchtbare Don't Be So Shy von Imani im Filatov und Karasch Remix. Ich glaube, die kommen, glaube ich, aus Russland oder irgendwas. Egal, auf jeden Fall auch letztes Jahr riesen Airplay und an jeder Straßenecke zu hören und wirklich furchtbar nervig. Aber all diesen Songs, finde ich, fehlt der eigentliche Sommerhit-Charakter. Oder?
Komplett. Also der zeichnet sich eigentlich nur dadurch aus, dass du den an jeder Straßenecke flächendeckend im Radio dauernd überall gehört hast. Mhm. Aber alles andere daran ist eigentlich quasi weggefallen per klassischer Definition. Ich wollte noch kurz eben Fun Fact zu Emilia Torrini reinreichen. Was denn? Und zwar, die hat ihre Kindheit immer in Mörfelden-Walldorf verbracht bei Onkel und Tante. What? Das war jetzt aber noch nicht das wirklich Lustige, sondern die hat bei Herr der Ringe, die 2 Türme 2002, das Lied Gollums Song gesungen und ist 2004 für die Komposition und Produktion von Kylie Minogues Song Slow für den Grammy nominiert worden.
Nee.
Die ist tatsächlich doch größer, als man denkt.
Aber eher im Hintergrund geblieben, bis sie plötzlich 2009 aus dem kleinen Blätterwald mit ihrem Kindergesicht hervorgetreten ist, um zu machen.
Genau, richtig. Ja, okay, egal. Wow. Zurück zum Sommerhit. Ja.
Ich finde mehrere Songs, die die letzten Jahre über bestimmt haben und vor allem auch im Sommer fehlen in der Auflistung. Also, ich komme zum Beispiel nicht drauf, wie sie auf die Idee kommen können, dass Atemlos kein Sommerhit sei.
Genau, also wenn man jetzt, klar, Atemlos hat jetzt auch keinen eigenen Tanz oder sowas, aber Das haben die anderen Sachen, wie wir festgestellt haben, auch nicht. Crazy zum Beispiel, ist einfach, Crazy muss ich sagen, ist sowieso eigentlich ein guter Song. Das ist aus der Liste eigentlich neben Miss California der einzige, von dem ich sage, I Kissed a Girl auch. Mhm. Aber die Songs mag ich echt richtig gerne. Aber genau, du wolltest eigentlich über die Songs sprechen, die super präsent waren, aber nicht als Sommerhits. Definiert werden. Genau, Atemlos, definitiv.
Atemlos durch die Nacht, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, wurde im November 2013 released, kann natürlich auch daran liegen, dass einfach zeitlich es nicht reingepasst hat in das Schema. Aber da kommen wir gleich, das Schema ist wichtig für einen Sommerhit, finde ich. Und aber zum anderen, 2012, Licky Lee, I Follow Rivers, ja, okay, das gesichtslose Lied zu einer gesichtslosen Show, nämlich Germany's Next Topmodel. Ich mag I Follow Rivers an sich, ja, aber dieser Magician-Remix, der dann abgefeiert wurde, er hängt einem drin, aber es ist nicht nur finde ich den Song schrecklich, sondern auch zum Fahren im im Radio war der zum Kotzen, weil dieses Intro dauert halt gefühlte 50 Sekunden.
Oh und ja, das stimmt.
Es gibt einen Grund, warum es Radio-Edits gibt, liebe Freunde. Es gibt einen Grund und als Radiomacher kennst du ihn. Du musst spulen wie ein Trottel und wenn es mal schnell gehen soll und es funktioniert nicht, dann hast du halt 50 Sekunden lang Intro-Musik, die du entweder volllabern musst, was die Leute scheiße finden, wenn du es nicht gut machst, oder ja, die du einfach so auflaufen lässt, ohne Gesang. Und dann läuft einfach nur Musikuntermalung ohne Gesang. Und viele Leute kotzt das an. Zumindest im Tag. Also,
die klassischen Radiohörer, ja, ja, ja.
Dafür gibt es sowas. Und deswegen habe ich einen gewissen Hass auf I Follow Rivers. Plus 2012 war nicht das Jahr von I Follow Rivers. 2012 war das Jahr von fucking Gangnam Style.
Ja, okay, das ist dann weltweit Gangnam Style, würde ich sagen, ne? Also,
aber
weil, ja, und was aber auch noch 2012 war, ist Dings gewesen hier, der Reckoning-Song mit dem Wankelmut-Remix.
No.
Und der ist tatsächlich auch sehr präsent gewesen, auf eine gewisse Art und Weise. Ich habe aber irgendwo auch gelesen bei meiner Recherche, dass tatsächlich die Marktforschungsinstitute sich da nicht ganz einig gewesen sind und eben tatsächlich zwischen dem Reckoning-Song und I Follow Rivers es ein Kopf-an-Kopf-Rennen gegeben hat um den Sommerhit des Jahres 2012. Aber ja klar, Gangnam Style, ich meine, das muss man eh auch nochmal ein bisschen, finde ich, auf internationaler Ebene betrachten. Mhm. Da sind andere Songs Sommerhits als im deutschen oder vielleicht europäischen Raum.
Ja.
Zum Beispiel, im deutschen Raum würde ich sagen, was auch noch eine riesengroße Rolle immer spielt, sind die Ballermann-Lieder. Die haben für eine gewisse Kundschaft, Käuferschaft oder Hörerschaft eben auch einen riesengroßen Wert. Zum Beispiel dieses Jahr ganz, ganz groß ist dieses Uhrensohn von Icke Hüftgold, was ich ja schon mal erwähnt habe. Und Anthony Modest.
Was?
Der hat nämlich auch so ein Lied gemacht. Also nicht, ach, der hat so ein Lied,
nein,
gemacht, sondern es wurde ein Lied über ihn gemacht. Ja,
ja,
also,
stimmt.
Wer kommt zum Training overdressed? Anthony Modest. Und das hat tatsächlich auch den Weg gefunden in so eine Ballermann-Komposition.
Die besten Strophen des grandiosen Modeste-Songs. Anthony Modest, wer ihn nicht kennt, Stürmer, vielleicht noch, man weiß es nicht, des ersten FC Köln, dem sie es zu verdanken haben, zum größten Teil, dass sie so weit oben gelandet sind in der vorigen Saison. Und tatsächlich, ich habe das mit diesem Lied gar nicht so. Wer trinkt gern Kölsch vor dem Dopingtest? Anthony Modest. Finde ich wundervoll. Wer besteht den Idiotentest? Anthony Modest. Wer hält Hennes an den Hörnern fest? Anthony Modest. Wer entscheidet jedes Schützenfest durch Sudden Death? Anthony Modest. Bisschen lang vielleicht. Wer nagelte einst Jesus fest? Anthony
Modest. Guck, schön, du findest es lustig. Und ich jetzt wirst du es weiter erzählen und dann wird das Lied irgendwann auch tatsächlich nach 3-4 Kölsch auch mal angespielt werden.
Ach, ich brauche das nicht mehr weiter erzählen. Ich bin da schon sehr, sehr spät dran. Ich habe mich überhaupt nicht dafür interessiert und jetzt sehe ich die Strophen zum ersten Mal. Also das ist alles schon rum. Aber ja, es hat ja noch nicht so wirklich durchgeschlagen. Wenn es wo durchschlägt, dann natürlich wieder in Köln.
Klar,
in Köln ist so ein, Köln ist so eine Bubble. Köln ist ein bisschen wie Kalifornien, bloß besoffener.
Und ohne, nee, jetzt ohne, fällt mir nichts lustig.
Und ohne Weed, ja, genau.
Ja, genau, richtig.
Ja, oder halt mit den normalen Bezugswegen.
Leckerkraut.
Nee, also Köln ist wirklich seltsam, was seine Musikkultur angeht. Hier passiert so viel, oder das ganze Rheinland an sich, so viel passiert hier drin und dringt nicht nach außen. Außer vielleicht in Sachen Brings, nee, nicht mal Brings, sondern Bab sagt jedem was. Aber so Bands wie Cat Ballou oder Casala, die kennt doch außerhalb des Rheinlands keinen Schwanz.
Das habe ich noch nie was von gehört.
Genau, und hier sind die Superstars, weil die auf Kölsch singen und halt für die Saison, für die Karnevalsaison unabdingbar sind. Aber außerhalb davon passieren die nicht. Müssen aber auch nicht. Und genauso
nee,
ist es mit diesem
so
Modest, so genauso wird es mit diesem Modest-Song sein. Außerhalb von Köln wird kein Schwanz sich an diesen scheiß Modest-Song erinnern. Aber ist okay, für hier reicht es.
Ja, und deswegen ist es aber auch so, dass es in den USA eben auch eine ganz andere Sommer-Hit-Bubble gibt, zum Beispiel, weil, und man muss wirklich sagen, dass die Geschmäcker dort sind doch irgendwie besser, habe ich das Gefühl, als hierzulande, weil ich habe tatsächlich auch mal die Liste rausgesucht mit den Sommer-Hits der letzten 10 Jahre aus Amerika und das geht 2007 halt mit Umbrella von Rihanna los und das wird halt hierzulande, ist das eben, habe ich immer das Gefühl, das ist dann kein richtiger Sommer-Hit in dem Sinne, weil es eben nicht diesen Kriterien entspricht, die die Leute mit Sommerhits assoziieren. Mhm. Aber wenn ich zurückdenke ans Jahr 2007, dann habe ich definitiv auch öfter Umbrella als Hammer von Culture Candela gehört.
Das ist gut.
Ja, da bin ich auch sehr froh drüber, sonst säßen wir wahrscheinlich jetzt auch nicht hier und würden diesen Podcast machen.
Kleine Anekdote. Hip-Hop Open 2007 oder 8 muss es gewesen sein. Und der Bühnenmod kommt hin und hey, wenn ich jetzt Culture rufe, dann müsst ihr Hammer rufen. Also, Culture! Und alle schreien, Scheiße! Nee, ihr müsst Hammer rufen! Culture! Scheiße! Das ist großartig.
Mein Lieber, wie soll das denn auch funktionieren?
Ja, er hat es herausgefordert und verloren.
Richtig. Ah. Ja, es gibt ja noch sehr viel mehr sehr, sehr gute Hits da. Zum Beispiel eben auch 2011 Party Rock Anthem von LMFAO.
Oh Gott, ja.
Also, ja. Das war, ist aber tatsächlich, finde ich, vergleichbar mit einem Sommerhit aus deutschen Landen oder in deutschen Landen.
Ich liebe das Lied ja, ne? Party Rock Anthem ist so ein bisschen mein Spirit Animal. Schlecht angezogen, Gott. Scheiß Haare, aber gut drauf. Das ist. ich habe den zwischen der ganzen Rotze fand ich Party Rock Anthem und Sorry for Party Rocking fand ich großartig. Die waren so schnell da, wie sie wieder weg waren, aber LMFAO waren in ihrer Gesamterscheinung das, was ich irgendwie lustig fand. Also die fand ich so.
Ja, das ist
so
schon. Ich meine, das war auch irgendwie Sohn und Onkel oder ich weiß nicht mehr.
Ja, wie das Onkel genau und Onkel und Neffe, der mit den.
Genau.
Ja, ich weiß. Die sind auch in der Versenkung verschwunden, ne? Auch irgendwie haben der eine ist dann zuerst gegangen und wollte dann irgendwie groß irgendwie Solo was machen und ist total in der Versenkung verschwunden. Aber für diesen kleinen Moment der Heiterkeit, für diesen kleinen campy Moment der Popgeschichte in Zeiten des ballsy Männertums waren sie auf jeden Fall gut.
War das denn so campy? Das fand ich gar nicht.
Entschuldigung.
Das war einfach nur dämlich.
Natürlich war es dämlich, aber er hat dermaßen auf seine Speedo-Unterhosen gepocht. Es war großartig.
Gepocht? Da hat es wahrscheinlich eher da drin gepocht, als er da drauf.
Und wie? Lustig übrigens, wenn man Speedo-Lyrics googelt, dann kommen folgende Bestätigungen erstmal. The Cadillacs, Rykuda, Eminem und Tech N9ne. Aber nicht die fucking LMFAO.
Singt er denn über die Speedo? Nein.
I got my doch. Speedo. I'm in my Speedo trying to tan my cheeks. What?
Ja.
Es war super. Es war ja, sexy and I know it.
ja, und dann 2012 Gangnam Style. Das war nämlich dann tatsächlich der. Aber auch Call Me Maybe eben in dem Jahr auch tatsächlich.
Sehr wahr, ja.
Und 2013 Blurred Lines von Robin Thicke und Get Lucky von Daft Punk.
Yeah.
Ja. Und das sind also allesamt gute. Ist es gute Popmusik und nicht so eine schnell verheizbare Meme-Musik, sag ich mal, wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Dragostea Dentei oder so. Ich meine, die Songs hallen auch immer noch nach, aber das ist trotzdem eher so, dass das aus, also das hat weniger irgendwie, dass da von den Leuten, wenn die dieses Lied hören und dazu tanzen oder so, dass irgendwie Anerkennung bei zelebriert wird, sondern es ist immer so eine Mischung aus Nostalgie und Ironie, mit der das quasi zelebriert wird, ja.
Plus, und, genau, ja, wie du schon sagst, genau.
Warte, ich lese doch eben hier weiter vor. Fancy von Iggy Azalea 2014 und Problem von Ariana Grande. 2015 Cheerleader von OMI und See You Again von Wiz Khalifa und Charlie Puth. Und 2016, das ist nämlich, wo ich auch vorhin gedacht habe, die Liste, die zumindest für Deutschland definiert ist, irgendwie nicht mit meiner eigenen Liste abgleichbar. Im letzten Jahr ist doch ganz klar, dass Drake mit One Dance und Hotline Bling war und Justin Timberlake mit Can't Stop the Feeling.
Ja, das ist wirklich internationaler Popstandard. Diese Sommerhitliste, die du jetzt da hast, die definiert wie auch Gangnam Style irgendwie eher den internationalen Standard, der dann eben auch weltweit oben zu finden ist. Der ist was anderes. Das ist ein anderer Sommerhit als was in Deutschland abgefeiert ist wird. Ja. Es gibt ja landesspezifisch so Chartrituale mit der beispielsweise in England die Christmas Number One, die ist so wichtig, da wird darauf hingeteased wie blöde, da ist ein riesengroßes kulturelles Ausrufezeichen drüber, welcher Song die Single Charts anführt zu Weihnachten. Und seit Jahren, auch in Tatsächlich Liebe, in Love Actually, geht es um die Christmas Number One. Der Charakter, der gespielt wird von, jetzt fällt mir sein Name nicht mehr ein, aber von dem langen, drahtigen, alten Typen. Hast du Love Actually noch im Kopf? Ich glaube, jeder, der den Film gesehen hat, weiß, wovon ich rede. Der will diese Christmas Number One haben. Und hierzulande haben wir eben den Sommerhit als unser eigenes Ritual. Und es ist eine Art liebgewonnenes Ritual seit Ende der 80er, Anfang der 90er. Es ist mehr Ritual, als dass es noch wirklich ein zeitprägendes Statussymbol ist. Anders als in England, wo die Christmas Number One immer irgendwie Durchschlagskraft haben wird, weil die wirklich Wert legen auf ihre Rituale und das Ritual an sich wichtiger ist als der Inhalt des Songs. Wir haben uns ja jetzt dermaßen auf die Art des Sommerhits versteift, dass man sagen kann, okay, hier geht's nicht um das Sommerhit an sich, sondern darum, wie im Kopf der Leute so ein Sommerhit aussieht. Mhm. Und es war eigentlich nichts anderes als ein festgelegter Hype mit klaren Erkennungsmerkmalen, die von der GfK jetzt auch formuliert worden sind. Ein Sommerhit ist eben aus der Zeit gefallen, weil die Hypes, die kommen jetzt, wann sie wollen. Das ist scheißegal, ob es Sommer ist oder nicht. Eine Bibi wurde durchs Dorf getrieben, da war es März oder April. Und das ist alles lahm irgendwie. Das ist alles fußlahmes 14 Uhr Radiogedöns, was seit 2009 von der GfK aufgeführt worden ist.
Absolut. Und ja, ich glaube nämlich auch, dass das auf lange Sicht nicht mehr funktionieren wird. Das ist halt immer noch die Idee der Industrie sozusagen, dass quasi als Ausgleich zum fetten Wintergeschäft man eben jetzt auch das Sommerloch zu stopfen hat mit so einer Musik. Ja. Aber ich glaube, nach und nach werden immer mehr Leute dafür nicht mehr anfällig sein. Dadurch, dass irgendwie auch die klassische Radiobeschallung einfach wegfällt, weil Leute zum Beispiel mit Spotify den Mix der Woche bekommen oder einfach personalisierter Musik hören als vorher. Das heißt, man bekommt gar nicht mehr in die Bredouille, dass man eben sowas vorgespielt bekommt und damit therapiert wird, bis man es dann irgendwie gut findet.
Ja, und wenn so ein Song durchschlägt, dann tut es Jahreszeiten unabhängig.
Genau, man weiß es ja, ne? Dancehall hatte echt oder Afro-Trap oder wie auch immer, war jetzt auch den kompletten Winter durch irgendwie angesagt. Und Leute haben das gut und gerne gehört.
Es ist aber auch nicht mehr die Zeit zum vollkommenen Abdrehen, habe ich das Gefühl. Und jetzt wird so ein bisschen...
Das kommt nämlich noch dazu.
Ja, genau. Also so ein Macarena, so ein lustiger, beknackter Tanz, das waren die 90er, fucking Samba de Janeiro oder Luna mit Bailando hatte auch seinen eigenen Tanz. Das war die 90er waren eine sehr behütete und eine sehr, sehr sorgenfreie Zeit, zumindest was den westlichen Teil der Welt betrifft. Vor 9/11, vor dem ganzen Gedöns, da haben wir sehr ruhige und beknackte Tage verlebt. Und da hatte Rave seinen großen Heyday mit der Mayday-Großveranstaltung, mit der Love Parade. Da konnte man noch gediegen durchdrehen und es war irgendwie in Ordnung.
Da konnte man auch Gaga-Gebärdensprache bringen oder einen Mann mit Schnauzer und Hut, der stottert.
Also es klingt jetzt alles so, als würde ich dem nachtrauern. Überhaupt nicht. Aber gut, es ist so eine Zeit, in der man aufgewachsen ist und da hat man das so als große Hypes mitbekommen. Ne? Nicht mal Bacardi Feeling, da war ich zu jung für, aber Mr. Vane am ehesten oder United. Ich habe wieder die Liste von der GfK offen. Das sind Sachen, an die ich mich erinnern kindheitsmäßig. Von wegen, dass ich meinen Eltern erzählt habe im Auto, dass Prince Idol Joe wegen Vergewaltigung, glaube ich, verknackt worden ist und dabei nicht mal wusste, was Vergewaltigung eigentlich bedeutet. Sowas, an so einen Scheiß erinnere ich mich, wenn ich diese Liste angucke. Da hat der Kollege Linus Volkmann ziemlich recht. Linus Volkmann hat lustigerweise auch einen Artikel geschrieben über Sommerhits. Gut, das Thema bietet sich an. Jetzt springen gerade alle drauf. Aber er hat auch für Noisy einen ganz witzigen Artikel geschrieben und da eben gesagt, grob zusammengefasst, Sommerhits sind im Grunde nur Marker, die einen nochmal eine kleine Zeitreise im Kopf machen lassen. Was verbindet ihr mit dem und dem Song? Das war doch in der und der Zeit. Und da hat er zumindest recht, was die Kindheit angeht, finde ich persönlich, weil später verwischt das sich alles so ein bisschen, aber so Sachen wie Mr. Vane, das Entdecken von Popmusik, Scatman John, den man cool fand, weil er so lustig geplappert hat, solche Sachen, die bleiben einem hängen, aber das ist alles Kindheitsstuff. Ich finde gar nicht groß weiter, dass man zu irgendwelchen Songs geknutscht hat. Als ich geknutscht habe, lief entweder keine Musik oder gute Musik, also der Marker, der... Burn! Nein, das finde ich überhaupt nicht so zutreffend, aber ich glaube, das muss dann wohl jedem das Seine sein.
Genau, aber Mr. Vane zum Beispiel, das ist auch eine sehr schlimme Kindheitserinnerung für mich, weil ich da natürlich immer mit, Mr. Vane, Also sowieso Popmusik und mein Name, also insbesondere mein Nachname und mein Zweitname, da ist viel Schindluder mit getrieben worden in der Vergangenheit.
Er hat einen Zweitnamen?
Ich habe einen Zweitnamen, da werde ich gleich drauf eingehen. Bitte? Ich werde aber in einer Klimax vorgehen hier und als nächstes dann einfach darauf verweisen, dass es ja auch noch, es gab ja Jan Wayne's Gonna Move You All, aber das habe ich dir schon erzählt im ersten Podcast, ne?
Dass es dein eigenes Lied gab?
Nee, aber es gab doch diesen Techno-Produzenten Jan Wayne und der hatte diesen Song Jan Wayne's Gonna Move Y'all.
Stimmt.
Und das wurde mir natürlich auch immer hinterhergerufen die ganze Zeit. Und ja, das Allerschlimmste und Traumatischste, aber jetzt habe ich das nicht auch schon erzählt, war, also mein zweiter Vorname ist ja Moritz und Kinder sind sehr kreativ und sehr grausam.
Ja.
Viel kreativer und grausamer als heutzutage Werbeindustrie oder freie Marktwirtschaft. und die haben natürlich dann, ich weiß gar nicht mehr, wie es anfing. Ich glaube, es gab im Kindergarten noch einen anderen Jungen, der Jan hieß, was dazu führte, dass ich eben oft bei meinem Zweitnamen gerufen worden bin. Ja, was erstmal schon generell eine Schmach war, weil Moritz, die Assoziation dazu, ist immer gleich Max. Mhm. Und die sind beide verzogene Bengel, der eine mit roten Haaren, der andere mit so einem Topfschnitt und die nur Scheiße bauen. Aber das Wort Moritz reimt sich auch noch auf eine bestimmte Stelle am Körper eines jeden Menschen. Habe ich das schon erzählt?
Nee, aber ich kenn's auch. Ich glaube, das kennt jeder.
Ja, also Moritz reimt sich auf Poschlitz.
Ich habe Poritz immer drin gehabt.
Oder Poritz, aber ich glaube, da waren die dann schon so ästhetisch geschult, dass sie gesagt haben, okay, wenn ich jetzt Moritz habe, dann sage ich nicht Poritz, sondern Poschlitz. Ja. Nee. Weißt du, weil sonst hast du diese Doppelung von Ritz.
Ja, aber ist ja besser.
Nee, also aus Rap-Perspektive, aus deutscher Rap-Perspektive ist es natürlich besser, wenn du nach Moritz Poschlitz sagst, weil sonst hast du quasi, wenn du dann, also wenn du im deutschen Rap jetzt quasi Versicherung auf Vergewisserung reimst, dann ist es schlecht, weil du hast quasi zweimal am Schluss den gleichen Wortstamm, nämlich Rung. Und das gilt es tunlichst zu vermeiden, weil du ja deinen möglichst breiten Wortschatz präsentieren möchtest. Zumindest war es eine Zeit lang im deutschen Rap so angesagt. Das heißt also, die haben auf Moritz haben die immer Poschlitz gereimt und
das große das große Vokale juggeln.
Genau. Ja. Und und dann musste man sich nur noch überlegen, okay, wenn man jetzt einfach nur diese beiden Wörter hintereinander sagt, ist noch nicht so witzig, lass uns doch einfach einen bekannten Song nehmen und diese Worte quasi dort einfügen. Und welcher Song bietet sich dafür besser an als, kommst du drauf?
Rhythm is a Dancer? Nee, sag.
Nee. Es war nämlich I Like to Move It.
Och nein, ehrlich? Ja,
natürlich, von Real to Real.
I like to Moritz?
I Like to Moritz Poschlitz. Und es begab sich dann wirklich, dass im Kindergarten, als wir Ausgang hatten, Freigang quasi auf den Hof, ich bin noch ein bisschen Orange is the New Black mäßig gepolt gerade, weil ich gestern Abend die letzte Folge der 5. Staffel geguckt habe, ist kompletter Brainfuck wieder mal gewesen, mit einem überkrassen Cliffhanger, waren wir draußen auf dem Hof und dann, wie gesagt, irgendjemand hat es angefangen und dann standen da wirklich 30 Kinder um mich herum und haben alle im Takt geklatscht und I Like to Moritz Poschlitz gesungen. Das war mein erster Kontakt mit Dance Music, ihr lieben Leute.
Oh my. Verstehe.
Ja, aber mir geht's gut. Ich hab's überlebt.
Ja, das hat sich zwar nicht davon abgehalten, irgendwann Vokuhila und Schal zu tragen in Kombination, aber es hat dich zumindest musikalisch in kredibilere Richtungen gepolt.
Richtig.
Das ist schön.
So ist das gewesen. Wie sind wir denn jetzt überhaupt darauf gekommen? Ach so, genau, Mr. Wayne und Kindheitserinnerungen und so weiter und
richtig,
so fort.
Richtig, das. Aber ja, bevor wir damit weitermachen, wie krass überzogen waren die Charaktere in der Staffel 5, weil du gerade Orange is the New Black angesprochen hast.
Sorry, fandest du? Fand ich gar nicht.
Also ich fand's eine sehr gute Folge. Staffel an sich, aber viele der Charaktere, an denen wurde quasi das Rad auf 11 gedreht, was ihre Abgedrehtheit oder ihre Einzelmerkmale anging.
Nicht spoilern. Ja.
Nee, ich spoiler nicht, aber die eine von den Nazi-Mädels, die mit dem Gesichtstattoo und die große Lange, ne, die ist dann irgendwann nur noch der Gagbringer. Die macht dann halt nur noch ihren einen Gag durch zwei Folgen lang und das fand ich doch ein bisschen krass. Die Hispano-Mädels, die auf die dann Wächter spielen müssen, die sind komplett druff, die ganze, die sind halt einfach nur in eine Richtung gepolt, finde ich, bis auf einen wundervollen, lustigen kleinen Moment in der Cafeteria. Aber
ich gebe dir schon recht. Ich habe zum Beispiel auch bei diesen beiden Hillbilly-Mädels, habe ich das auch an der letzten Folge jetzt gedacht. Du weißt, die mit den schlechten Zähnen. Mhm. Oder meintest du die eh gerade? Nee.
Du meinst
die mit der Glatze, mit dem Gesichtstattoo, meinst
ja, ja.
du?
Ja.
Okay, nee, ich meine die beiden anderen, die mit den schlechten Zähnen. Mhm. Da habe ich auch gedacht, okay, die sind jetzt echt so ein bisschen Harlequin-mäßig überzeichnet quasi. Die rennen da nur noch rum und stiften Chaos und Anarchie. Aber andererseits würde ich behaupten, extreme Situationen bringen eben auch Dinge zutage. Vielleicht ist es ein bisschen zu flächendeckend und quasi auf den Punkt passiert. Das wird nicht immer der Fall sein. Aber ich meine, es ist halt eine Ausnahmesituation. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass da eben solche Dinge auch mehr die Extreme der Menschen mehr zutage kommen. Ist nur eine Vermutung meinerseits. Natürlich auch riesengroßen Respekt, hätte ich beinahe gesagt, aber das ist das falsche Wort. Aber was ich total gut finde, waren auch Marisa und Flacker, die dann da ihren eigenen YouTube-Channel an den Start bringen.
Super.
Ja. Gute Serie, guckt die euch auf jeden Fall an. Außerdem kann ich auch nochmal, ich meine, das ist immer so blöd. Schöne Grüße hier an die Jungs im Autokino, ne? Ihr macht es sowieso viel besser als wir. Aber manchmal muss man halt doch darüber sprechen, weil ich wirklich gerne Serien gucke. Andererseits ist auch so wenn ich jetzt sage, hey, guckt euch Orange is the New Black oder Fargo an, das ist halt so super obvious. Ja,
ja natürlich, ist aber auch eine schweinegute Serie. Also alleine für die Hintergrundgeschichte von Frieda hat sich die 5. Staffel gelohnt. Die ist großartig. Diese Olle, die irgendwie so Zweiter Weltkriegsbunkermäßig sich irgendwie Vorräte anschafft, die ist so lustig. Die ist so on point, super gespielt. Großartig.
Voll. Wenn wir jetzt gerade eh schon dabei sind, dann kann ich euch noch ein paar gute Dokumentationen empfehlen. Und zwar zum einen Gringo, The Dangerous Life of John McAfee. Und da geht es um John McAfee, wie der Name schon sagt. Ich dachte früher immer, der heißt McAfee, aber das stimmt gar nicht. Das ist einer der Erfinder von diesen Antivirenprogrammen, ja. Und der hat damit sehr, sehr viel Geld verdient, weil wahrscheinlich jeder, der diesen Podcast hört, schon irgendwann ein Programm von dem auf seinem Computer gehabt hat oder eine Lizenz erworben hat. Und der hat sehr viel Geld verdient und ist mit diesem sehr vielen Geld an einen Platz gezogen auf der Erde, wo er dachte, dass er seinen Lebensabend ruhig verbringen kann, aber dann hat er zu viel gekokst und sich zu oft ins Maul scheißen lassen und dann ist er ein bisschen paranoid geworden. Und davon handelt diese Dokumentation.
Bitte,
kann ich sehr empfehlen, gibt's auf Netflix. ist wirklich wahr. Ich will da nicht zu viel verraten.
Ich hab das nicht erwartet jetzt. Das ist
grandios. Und ich habe lustigerweise den vor 3-4 Monaten oder so mal gegoogelt, weil mich interessiert hat, was der so macht, weil er doch darum getönt hat, er könnte das iPhone knacken und das FBI und so weiter und so fort.
Der ist vollkommen am Rad.
Der ist komplett am Ende und diese Doku stellt das sehr schön unter Beweis, liefert allerdings auch einen Beweis dafür, dass Menschen mit sehr viel Geld irgendwie trotzdem immer noch ihren Kopf aus der Schlinge ziehen können. Aber egal, mehr sei dazu nicht verraten. Außerdem habe ich gesehen, Wiener, die Doku über Anthony Wiener, der im US-Kongress saß und dann wegen einem Sexting-Skandal seinen Job dran geben musste. Der ist verheiratet gewesen mit der Chefberaterin, glaube ich, von Hillary Clinton. Dann irgendwann reaktiviert er sich, will als Bürgermeisterkandidat kandidieren und stolpert über einen erneuten Sexting-Skandal. Und es ist sehr, also wirklich ganz, ganz tolle Dokumentation, kann ich sehr empfehlen. Und
ist es gerade eine neutrale Doku? Weil ich habe die auch nur als Vorschau gesehen bei Netflix, habe den dann weitergegangen. Aber der Typ an sich ist ja ein faszinierender Kerl. Aber war das von ihm in Auftrag gegeben? Weil der Trailer, weil der Trailer sah genau so aus. Und deswegen war ich schon so, jemand will sein Bild wieder gerade rücken.
Passiert aber nicht. Also was heißt in Auftrag gegeben? Also er hat quasi eingewilligt, gesagt. So, weil er eine Chance gesehen hat, quasi sich wieder in besseres Licht rücken zu lassen. Und das klappt aber nicht so gut.
Aber hat schon wieder verkackt. Zweimal hintereinander.
Ja, komplett. Und das ist lustig, aber auch super traurig mit anzusehen, weil eben seine Frau damit drin hängt, die ein gemeinsames Kind haben und ihr Ansehen halt damit einfach krass bröckelt, weil sie ihm beisteht und er sie aber trotzdem echt wie Kacke behandelt. Außerdem Get Me Roger Stone, Dokumentation über einen politischen Berater, der auch schon in Watergate-Skandal verwickelt gewesen ist und schon Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre den Grundstein für Donald Trumps Siegeszug bis hin zum US-Präsidenten gelegt hat.
Mm, ja, ja.
Unglaublich faszinierend. Und dann noch, jetzt hier kleiner Doku-Break. Ich habe ja, Kotaro, ich habe dir das schon mal erzählt, dass ich Lust habe, auch einen Podcast über Dokumentation zu machen. Ich
merk schon.
Ich habe jetzt einfach beschlossen, hier, dass Little Something jetzt der Doku-Podcast wird.
A Little Something von allem heute.
Genau, richtig. Die große Kraut- und Rüben-Folge. Wollten wir das nicht eh machen, Kraut und Rüben? Hatte ich da nicht irgendwie mal was überlegt?
Das war Folge 8.
Ja, aber was war... Achso, das war das Kraut und Rüben. Aha. Ja, ja, das stimmt. Maiden Trip. Und zwar über ein Mädel, die mit 13 Jahren beschließt, einmal die Welt zu umsegeln. Und die kommt aus den Niederlanden. Und die niederländische Regierung stellt sich ihr da in den Weg. Sie darf das dann am Ende des Tages doch machen und segelt mit 14 Jahren 2 Jahre lang um die Welt.
Stimmt.
Und filmt sich dabei selbst mit GoPros und wirklich ganz, ganz toll, schön mit anzusehen. War auch ein bisschen für mich therapeutisch, nachdem ich so ein Segeltrauma entwickelt habe.
Es muss wirklich sehen, schlimm gewesen sein, da oben auf diesem See, auf diesem großen gemeinen See.
Ja, jetzt war es ja die Ostsee. Jetzt, also so damals das. Ja, damals das war ja wirklich, das war nur der See sozusagen, aber jetzt war das ja die raue Ostsee. Ey, liebe Leute, also ja, das ist schon echt.
Und hier haben wir wieder ein Merkmal des Sommerhits. So schnell er da ist und so nervig die ganze Thematik einem monatelang sich darstellt, so plötzlich ist es wieder weg. Und so plötzlich hat man wieder andere Sachen vor Augen, wie zum Beispiel Serien. Ich finde, das ist sehr, ich finde, das ist fast schon sprichwörtlich jetzt hier, was abgeht für den Sommerhit an sich. Weil, okay, später wird man sich dann wieder erinnern, spätestens ein Jahr lang später, was war denn letztes Jahr so das Lied, was überall lief? Und das ist, ich glaube, das ist so nur die da ist der Sommerhit gelandet. Es gibt gar keinen großen Sommerhit mehr. Es gibt nur noch das eine Lied, was letztes Jahr zu der Zeit, in der man empfänglicher war für gewisse Musikspielarten oder lockerer drauf war, was dann die ganze Zeit gedudelt ist.
Der Sommerhit ist tot.
Ja. Was ich ja gut finde ist, was so ein bisschen Musikspielarten abseits der bekannten Pfade abgeht, habe ich das Gefühl, dass häufiger dann Songs und Stile plötzlich im Sommer wieder angesagt sind oder zumindest Releases wieder rauskommen, von denen man sonst über das Jahr her nicht mehr so viel hört. Also gerade die Gitarrensparte wird in den letzten Wochen bedient wie keine andere, mit neuen Songs von den Beatsteaks, mit einem neuen Song von den Foo Fighters, mit einer neuen Platte von Kraftklub. Gut, die waren immer schon weit vorne bei. Aber All J hat auch ein neues Album rausgebracht mit einem Song, der wirklich für sie überraschend poppig war, in Cold Blood. Und dann auch noch, was war's? Portugal the Man mit diesem Song, der so ein bisschen wie Mr. Postman klingt.
Habe ich noch nicht gehört.
Feel It Still heißt der neue Single von Portugal the Man. Klingt so ein bisschen wie dieses Hey, hey, wait a minute, Mr. Postman. Also haben sie ganz, ganz nice geklaut und daraus I Do Things Just for Kicks, Man oder irgendwas drauf gesungen. Wirklich, das ist echt ganz nice. Da geht so ein bisschen der Gitarrero, das Gitarrero-Herz in mir wieder auf. Das finde ich sehr, sehr schön. Werden wir teilweise jetzt heute auch im Tellergericht abgebildet finden.
Richtig.
Also viel mehr kann man zum Sommerhit auch nicht sagen.
Nö, eigentlich nicht. Ich habe noch aufgeschrieben, dass ich weniger diese Strandschlürf-Schunkeldinger mag, sondern mehr so Früh-Spätsommerabend-Sonnen-Soundtracks.
So Sky and Sand oder was?
Ja, nee, den darf man nicht mehr gut finden, den Song. Aber,
darf man nicht mehr gut finden? Ach komm.
Nee, ich schäme mich da ein bisschen für, dass ich so mal so ein Paul Kalkbrenner-Enthusiast gewesen bin. Ich habe mir tatsächlich hier noch ein paar Songs aufgeschrieben, die quasi keine richtigen Hits sind, aber für mich doch irgendwie gut in den Sommer passen. Mhm. Die wollte ich euch noch kurz eben präsentieren, wenn das genehm ist.
Bitte.
Zum einen wären da zum Beispiel Good Life von Nightclub. Das ist eine Coverversion von dem Song von Kanye West und T-Pain auf dem Album Graduation damals, glaube ich, gewesen. 2008 oder so rausgekommen, 7 oder 8, ich glaube 7. Und Nightclub ist einfach so eine coole Indie-Synthie-Band, die das eben gecovert haben. Das hat mir immer sehr gut gefallen. Dann ein bisschen, was eher so die nostalgische Richtung geht, ist Those Days, der Titel sagt es ja schon, von Uncle Skeleton. Habe ich immer super gerne gehört, auch jetzt gerade wieder. Dann, wer mehr sowas braucht, um seine Füße im Chlorwasser zu baden, für den ist sicherlich Miscalculation was von Miracle Fortress.
Okay.
Dann kann man sich abends ein bisschen für die Piste schick machen mit Climbing Walls von Strange Talk.
Mhm. Und Climbing Walls, Strange Talk ist super.
Ja, ne?
Großartiges Disco, nicht Disco, aber großartige Clubnummer.
So geht das, ihr lieben Leute. Ihr könnt es ja bei der Liste auch nachhören noch. Ne? Und dann von Panama Always, das springt jetzt so ein bisschen raus. Und dann außerdem auch noch House von Kindness. Klingt exakt 1:1 gleich, die beiden Songs. Hört euch das mal an. Ich wollte gerne das mit euch teilen, damit das vielleicht noch jemand anderem auffällt. Und dann, wenn man dann am nächsten Morgen sich auf die Terrasse setzt und einen schönen Cappuccino schlürft und das italienische Lowlife zelebriert, auf das wir später auch noch zu sprechen kommen, weil Phoenix ja eine Platte gemacht haben, dann hört man sich an La Prime Estate von Al & Oi. Ein ganz, ganz tolles Lied. Ja, das sind so meine Songs. Das ist so ein ganz kleines Mini-Sommer-Mixtape, auf das ich irgendwie Lust hatte, was ich euch hier mal kurz präsentieren wollte.
Oh, das ist schön. Also in die letztgenannte Stimmung passt meiner Meinung nach auch sehr gut immer noch Spumante von Stabil Elite.
Oh ja, oh, stimmt. Geil, ich habe nämlich noch gedacht, was passt jetzt da noch zu, dass man das quasi nicht so allein da stehen hat, diesen locker luftigen Hemdärmel hochgekrempelt und kein Unterhemd an Lifestyle zu flankieren. Aber ja, Spumante von Stabil Elite, sehr, sehr zu empfehlen.
Das können wir auf der diesmal wirklich erscheinenden Liste für Folge 9 machen. Ich habe jetzt ich habe es nicht geschafft, die letzten zwei Wochen eine Playlist aufzusetzen. Kannst du es glauben? Es war so viel Scheiß los, dass ich nicht irgendwie dazu gekommen bin, eine Playlist zu machen für Folge 8. Ich glaube, wir werden eine gemeinsame Playlist für Folge 8 und Folge 9 machen müssen. Aber abgesehen davon, was du jetzt angefangen hast mit so einem Sommermixtape mäßig, das können wir ja in die Mitte der Playlist oder so, in den Teil der neuen Liste hauen. Das finde ich sehr gut. Mach du, da basteln wir euch so ein bisschen was Schönes zusammen für gediegene Sommertage. Das wird geil.
Yeah. Das wird richtig nice.
So.
Ja.
In dem Sinne, zu Tisch.
Ganz genau. Was gibt's heute? Was ist denn so ein typisches Sommeressen? Wassermelone.
Oh ja. Mit ein bisschen lecker Schinken drauf. Nee, das, nicht genau. Wassermelone, das ist Honigmelone mit so Schinken.
Honigmelone, drauf. Ja, stimmt. Wir haben immer früher, wenn wir in Griechenland waren, meine Eltern und ich und meine Schwester, wir sind immer nach Griechenland in Urlaub gefahren, früher, als das noch günstig war, weil meine Schwester und ich so klein gewesen sind, dass wir umsonst fliegen konnten. Danach sind wir dann immer nach Dänemark gefahren. Aber wenn wir in Griechenland waren, dann haben wir immer, zum Mittag haben wir immer Obstsalat gegessen, selbstgemachten. Und dazu gab es Joghurt mit Honig und Weißbrot.
Also man merkt schon, deine Eltern Sparfüchse, aber an der richtigen Stelle und an der anderen richtigen Stelle ausgegeben.
Ja, da wird noch drüber zu sprechen sein, über die skandinavische Melancholie in mir. also in einer anderen Folge. Da soll es heute nicht drum gehen, das ist...
What? Skandinavische Melancholiker, Alter. Wow.
Genau. So, jetzt wird aufgetischt.
A little something. Tellergericht.
Da sind wir im Tellergericht angekommen für Folge 9. Wir sind mitten im Juni. Es sind wunderschöne Alben rausgekommen. Ich glaube, wir haben auch eins, zwei, die sind ein bisschen älter als jetzt der letzte Release-Zeitraum. Aber lass gerne erstmal über die aktuellen Sachen reden. Es haben sich ein paar Sachen aufgedrängt, natürlich. Neu von Kraftklub zum Beispiel. Bushido hat eine neue Platte. Phoenix hat eine neue Platte rausgebracht seit langem. Meine Güte, London Grammar, das sind so die Großgewichte, was so ein gewisses cooles Spektrum, aber noch mit einigermaßen Aufmerksamkeit angeht. Aber auch einige feinere kleine Sachen haben wir mit dabei heute. Und überraschend viel Hip-Hop-Output, nachdem die letzten Woche immer so ein bisschen dünn waren, hauen plötzlich 1000 Leute gleichzeitig ihre Platten raus aus dem Rap-Bereich, habe ich das Gefühl.
Das liegt daran, dass alle Rapper alle so große Schwänze haben und die stopfen jetzt das Sommerloch mit ihren Alben. Ich glaube, die Punchline habe ich gerade von KIZ geklaut.
Nein!
Ich weiß nicht genau. Doch, ich glaube schon. Oder? Was denn? Wieso, fandst du es so gut?
Nee. Aber lustig. Schön. Ja. Ich hab das nicht einfach erwartet vom großen Skandinavistik-Professor Jan Wehn. Nostalgiker.
Ja, die habe ich jetzt aus meinem Fjällräven-Rucksack, habe ich die mal eben raufgeholt. Neben dem Notizbuch lag die und der Hornbrille.
Herrgott, lass uns, worüber willst du als erstes reden?
Ist mir eigentlich relativ wurscht, beziehungsweise, weil es jetzt bei mir an der allerersten Stelle steht, dann lass uns doch mit Tops anfangen, weil ich finde, das ist tatsächlich auch das Album der Woche oder der zwei Wochen sozusagen.
Das ist eigentlich genau das Album, was die Stimmung, die du versucht hast zu skizzieren oder die du skizziert hast, Glückwunsch, gerade eben ganz gut auffängt, nämlich dieses Sommer-Mixtape-Gefühl, laue, wunderschöne Sommermusik. Aus Montreal, oder? Nee, ich glaube, die waren aus Montreal. Ja. Kanada.
Ja, waren die. Passend dazu, sorry, dass ich wieder so rumknister. Ich mache gerade ein Studentenfutter auf hier.
Mach mal.
Ein paar Rosinen, sommerliche Rosinen.
Sommerrosinen. Also es ist echt es ist super süße Musik, die nicht stört. Sugar at the Gate von Tops. Das ist ein Dreigestirn, die klassische Bandzusammensetzung. Und die sind wirklich, aber sowas von entspannt. Kannst du klasse auf der Liegewiese vom Baggersee hören und dazu wegpennen. Dann verpasst du im Zweifel die etwas lauteren Momente der Platte, die es gibt, die aber wirklich sich in Grenzen halten. Ich glaube, zwei Songs haben so ein bisschen nicht Bauarbeiter-Flair. Also Sommer, klar, nackende Bauarbeiter mit einem Presslufthammer. Ist jetzt ein seltsames Bild, passt auch überhaupt nicht. Aber so ein Song wie Dayglow Bimbo zum Beispiel, der dann ein bisschen anzieht, der so ein bisschen Distortion in den Bass reinkriegt und der es dann ein bisschen nach vorne geht, wo so ein bisschen so eine laute Dinosaur Junior Referenz irgendwie bedient wird. Aber ansonsten ist das alles wunderschöne Baggersee-Musik.
Es ist einfach wunderschön. Ich habe die kennengelernt 2014 durch Picture You Staring. Das war das zweite Album von denen.
Okay.
Die sind übrigens hervorgegangen aus einer anderen oder aus einer Synth-Pop-Gruppe namens Silly Kissers. Von denen kann man sich auch noch was anhören auf Spotify übrigens, habe ich dann heute festgestellt, weil ich es gar nicht wusste vor meiner Recherche. Die haben aber 2012 schon ihr Debüt gebracht mit Tender Opposites. Und ja, es ist so, wie du gerade schon gesagt hast, es ist einfach ganz tolle, locker, luftig, leichte Musik mit Gitarre und Synthes und ganz nettem, nicht zu schwerem Gesang. Ich habe das wieder festgestellt, auch jetzt, als ich London Grammar gehört habe, ich hasse das einfach, wenn Stimmen so wahnsinnig breit und überpräsent sind. Und das ist hier halt überhaupt nicht der Fall. Das ist so geil dahingesäuselt und ich habe mir als Fazit hingeschrieben, wenn alle Musik so klingen würde wie die von Tops, dann gäbe es diesen Podcast gar nicht. Und ich finde, das trifft es ganz gut. Weil dann gäbe es nichts zu kritisieren. Also klar, es ist jetzt nicht irgendwie das Rad neu erfunden, aber ich höre das wirklich super gerne. Zu jeder Tag- und Nachtzeit, insbesondere jetzt in den Sommermonaten, ist einfach schöne Musik zum Wegträumen. Erinnert mich, ist auf einer Stufe mit Sylvan Esso für mich gerade, die beiden rangeln sich so in den Top 5 der Jahrescharts bei mir gerade irgendwie, versuchen so auf die vordersten Plätze zu kommen. Mal gucken, wie das am Ende des Jahres aussieht. Aber bis dahin ist Sugar at the Gate auf jeden Fall wirklich ein Album, was ich außerordentlich empfehlen kann.
Sehr, sehr schön. Lauschige Sommermusik mit Tops aus Kanada hätten wir zu diesem Zeitpunkt. Wollen wir uns an ein Schwergewicht wagen? Was?
Hau raus.
Ja, komm. Dann lass doch einfach mal über Keine Nacht für Niemand reden. Lass uns nicht gleich die Brücke rüber zum Rap nehmen, sondern so dieses Zwischeneiland, was Kraftklub seit 7, 8 Jahren besetzen.
Rayok Island.
Rayok? Das klingt noch ungelenker als Rayop. Schlimm. Naja.
Mir ist übrigens aufgefallen, dass Kool Savas eigentlich der Erfinder. Sorry, dass ich jetzt esse. Ich wollte mich nicht entschuldigen. Ich esse und kaue und rede einfach weiter. Ist mir scheißegal, was ihr denkt, Alter. Ihr könnt mir mal richtig krass am Arsch lecken. So.
Ich bin so stolz.
Das ist er, der kleine. Kleine Rabauke. Kool Savas hat schon damals mit King of Rap quasi das Wort Rayop erfunden. Weil er dann nämlich immer Rayop gesagt hat anstatt Rap. Es war mehr so slangy Stuff, aber ja, da kommt es eigentlich her. So, also, aber jetzt egal. Die Kings of Rayok, Kraftklub aus Chemnitz mit dem Album Keinen Macht für Niemand.
Richtig. Ich finde die
und einem ihrer größten Bewunderer, Kotaro, auf der anderen Seite der Leitung.
Hi. Ich finde, es ist die erste Kraftklub-Platte, die es einem von Anfang an nicht einfach macht. Also, es ist Das dritte Album, meine Güte. Also da ist bisher sehr viel fröhliche Heiterkeit gewesen und leichte Anflüge von politischem Bewusstsein. Wobei, leicht ist relativ gesagt, sie waren eigentlich immer schon mit einer gewissen Haltung ausgestattet. Aber das ist das erste Mal, dass ich mehrere Anläufe gebraucht habe, um Sachen zu finden an einer Kraftklub-Platte, die ich wirklich gut finde oder die sich so aufgebaut hat. Also das erste Mal, dass ich wirklich Grower im Kraftklub-Repertoire für mich befunden habe. Das ist ein bisschen schwierig. Das erste Mal hörst du diese Platte und du fragst dich, wo sind die Hits? Wo sind die offenkundigen, geilen, nach vorne raus Singles? Die Platte ist glatter produziert auf eine Art und Weise. Da sind Kanten rausgeschliffen worden, die eigentlich immer was ganz Geiles ausgemacht haben. Wenn man die Platte hört, zum Beispiel Keine Nacht für niemand, und danach hörst du dir an unsere Fans, eure Mädchen, die beiden Opener der letzten beiden Platten. Da kommt dir der Opener Band mit dem K so ein bisschen wie eine Nummernrevue vor. Rein vom Sound her. Das ist natürlich immer noch gut nach vorne, aber sie haben schon versucht, ein bisschen zu variieren, was den Sound angeht. Das klingt nicht mal alles nach den Hives. Aber da kommen sie manchmal mit so Boogie-Einflüssen her. Und es klingt teilweise ein bisschen nach 60er, 70er. Das finde ich lustig auf eine Art, weil sie es auch textlich verpacken. Also ein Song zum Beispiel wie Liebe zu dritt, der so ein bisschen die Spießigkeit der Lyrics spiegelt, und dann irgendwann bricht das vollkommen in so ein Gaga-Remi-Demi-Ding aus mit Elektronik und allem. Das finde ich sehr clever gemacht vom Songwriting her. Dass da eine gewisse Brücke besteht zwischen Song und der Präsentation nach außen. Was den Rest angeht, also es gibt wenige Songs, die ich für komplette Nullnummern halte. Zum Beispiel Hallo Nacht, vorletztes Lied, kann ich jetzt schon nicht mehr hören. Dafür so ein Shimmy Shimmy Ja, was interessant, was wieder so ein bisschen die Cleverness dieser Band aufblitzen lässt, wo es im Grunde um Drogenkonsum bei ihnen zu Hause geht, was Chemie Ja geschrieben wird, auch schon mal lustig auf eine Art und Weise. Da blitzt wieder so ein bisschen ein gewisses geniales Moment auf. Mir persönlich, was die Texte angeht, leider ein bisschen zu wenig auf Keine Nacht für niemand. Sie waren schon mal auf Albumlänge her irgendwie schlauer, gewitzter und weniger erwartbar, was den Text angeht.
Genau, richtig.
Weil wenn ich was kritisieren habe, ist, dass ich weniger überrascht werde von den Lyrics.
Mhm. Ich meine, die haben natürlich auch krass vorgelegt mit dem ersten Album, mit dem ersten Song, Unsere Fans. Oder war das zweite Album? Weiß ich gar nicht mehr genau gerade.
Das war das zweite in Schwarz mit Unsere Fans.
Ja. Genau, ich meine, das ist halt so eine Unerwartbarkeit, die muss man halt auch erstmal wieder irgendwo finden an anderer Stelle.
Ja.
Aber abseits davon, also Shimmy Shimmy Ja gefällt mir auf jeden Fall auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Über dein Lied müssen wir nicht mehr reden, das ist klar, das haben wir ja schon verhandelt an anderer Stelle. Ich glaube, das haben die aber auch selber gemerkt durch verschiedenste Kritiken, dass das irgendwie vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist. Was ich interessant fand, das Album ist jetzt schon ein bisschen draußen, ich hatte irgendwie keine Zeit, mir das anzuhören. Und habe dann mit mehreren Leuten gesprochen. Alle waren direkt so, das klingt alles wieder genau so wie vorher. Und mit dem Mindset bin ich dann auch reingegangen und musste aber feststellen, dass es gar nicht so richtig stimmt. Es sind schon sehr, sehr unterschiedliche Sachen drauf. Ein bisschen NDW-Anleihen, ein bisschen krautig, mal ein bisschen Sinti-lastiger. Und das hat mich sehr positiv überrascht, muss ich sagen.
Stimmt, also die Anleihen merkt man raus. Also sie sind teilweise mit dem Vorschlaghammer, natürlich, die Single, Fenster, dass dann Farin Urlaub das Lied, was am ehesten nach Farin Urlaub klingt, und am Ende singt auch noch Farin Urlaub selbst drauf, also ist ein No-Brainer gewesen eigentlich. Was ich ganz großartig finde, ist tatsächlich am Ende, Song 4. Weil er hat dieses, du kennst Popsongs, die immer auf eine Phrase hinarbeiten. Am Ende denke ich immer nur an dich. Ich denke an dich, das ist so gut gemacht, das ist wieder so ein genialer Moment, und das ist auch feiermäßig so perfekt auf live abgestimmt, da dreht jeder durch bei dem Song. Ich habe die ganze Platte kennengelernt durch Rock am Ring, also Der, so. Der Haupteindruck, den sich, der sich mir erschlossen hat für die Platte, war eben Rock am Ring, weil der am Freitag von Rock am Ring eben released worden ist. Und wir sind zu Rock am Ring gefahren mit dem Album drauf, auf der Anlage. Um das erstmal den Live-Eindruck wirken zu lassen, das war so der erste Eindruck. Und da war es erstmal seltsam. Ich glaube, das wäre besser gewesen, hätte ich diese Platte erst zuerst so ein paar Mal gehört und hätte mich dann auf die Live-Songs freuen können. Weil so waren ein paar Sachen dann doch ein bisschen sehr, mit einer sehr hohen Einstiegskante verbunden.
Ja,
aber das am Ende, unter anderem dann diese Zeile von Element of Crime featured und dann am Ende auch noch Sven Regener einen kurzen Moment lang singt, das ist schön. Das ist, weil ich finde, diese Platte von Element of Crime 2010 mit diesem Lied, am Ende denke ich immer nur an dich, das ist so wunderschön, so eine, das ist die andere Seite der Geschichte, das ist die melancholische Seite dieser Geschichte, dass alles in Zeitlupe läuft und man sich eigentlich auf nichts konzentrieren kann, als an diese eine Person, die man im Zweifel verloren hat. Und Kraftklub ist die manische, bildet den manischen Teil dieser Geschichte ab. Da geht's dann komplett, da wird man wahnsinnig irgendwie. Das wird halt durch die Musik so gut nach vorne gebracht. Ich finde, das ergänzt sich sehr super. Und ich könnte mir vorstellen, dass unter anderem auch deswegen der Regner gesagt hat, ja, wir machen da mit. Und lassen uns da zitieren und ich singe da meinetwegen auch. Also ich finde, dass die beiden Songs ergänzen sich wundervoll. Am Ende von Kraftklub und das Original von Element of Crime.
Das ist wirklich schön. Schöner Mash-up.
Ja, ja, auf eine Art.
Kotaro, ich muss dir was beichten. Bitte. Gerade eben kurz, als die Tellergericht-Melodie eingespielt wurde, hast du mich gefragt, ob ich nochmal aufs Klo muss.
Ja.
Da habe ich gesagt, nö, ich ist gar kein Problem. Ich muss so tierisch dringend pissen gerade. hast du vielleicht Lust, das Rage Against-Album in der Zeit zu besprechen, in der ich nicht da bin?
Gerne, das Rage Against-Album mache ich sehr gern.
Oder was ist das? Ich weiß nicht mehr genau.
Das Rise Against-Album.
Ach ja, richtig.
Mann! Es kommt geschiffen. Ich mach das kurz weg. Jetzt
pickel ich mir noch in die Hose. Ja, okay, bis gleich. Tschüss.
Liebe Freunde. Rage Against. Rage Against wäre ja schön gewesen. Lass uns, bevor wir auf die neue von Rise Against gehen, erstmal darauf gehen, wie Prophets of Rage waren bei Rock am Ring. Wer Prophets of Rage nicht kennt, eine Gruppierung, die sich letztes Jahr zusammengefunden hat, bestehend aus 3/4 von Rage Against the Machine. Also eine Art von Coverband auf eine Art und Weise. Es ist die Rhythmussektion und Tom Morello von Rage Against the Machine. Dazu, also Tom Morello, Tim Comerford am Bass und am Schlagzeug Brad Wilk. Die kennt man alle, wenn man Rage Against the Machine Fan noch ist. Dazu zwei Rapper, die ebenfalls gut bekannt sind, nämlich Chuck D von Public Enemy und Be Real von Cypress Hill. Und die gehen jetzt als Supergroup namens Prophets of Rage auf Tour, haben eine eigene Platte rausgebracht, die wir hier nicht besprochen haben, weil sie unter ferner Liefen lief. Und dazu eben halt noch Songs der anderen Kapellen mit einspielt. Und so ist es eben dazu gekommen, dass bei Rock am Ring dieses Jahr die Prophets of Rage am Spielen waren mit, ich komme vor die Volcano Stage, die Hauptbühne. Und was ist da am Laufen? Plötzlich fucking Testify von Rage Against the Machine. Einer meiner Lieblingssongs dieser Band. Und die Erscheinung live von Prophets of Rage hat mir wieder gezeigt, was für mich essentiell war für Rage Against the Machine. Und das war leider Gottes Zack de la Rocha. Zack de la Rocha, manche sagen Drocker, ich weiß immer noch nicht, wie man richtig ausspricht. Der Sänger, Rapper von Rage Against the Machine, die ikonische Figur, die vorne steht mit den langen, krausen Haaren und schreit, We are Rage Against the Machine from Los Angeles, California. Der hat diese Band ausgemacht, der hat diese Band geführt. Und wenn jetzt diese zwei fußlahmen alten Dackel von Public Enemy und Cypress Hill da vorne stehen, der eine im Palituch, der andere mit so kleinen Augen, dann ist es einfach nicht dasselbe. Haben ihren Riesenanteil an der Musikgeschichte. Public Enemy, ich sag nichts dagegen, überhaupt nicht. Chuck D, große Figur, genauso zumindest für den Entertainment-Teil, Be Real, Cypress Hill, was haben wir alle Dr. Greenfump gefeiert. Aber diese Kombination ist fußlahm. Also das war geil vom musikalischen Backdrop, aber es muss einfach was da sein. Es muss das Feuer da sein in den Lyrics und das war leider in dem Fall überhaupt nicht da. Die haben halt ihr cooles Ding runtergefeiert und irgendwie war es nicht dasselbe. Also es war ein bisschen traurig auf eine Art und Weise, die Prophets of Rage live zu sehen. Ich bin dann auch irgendwie schnell gegangen, bevor noch mehr meiner Ideale irgendwie runtergebracht wurden.
So. Das klingt ja schlimm.
Ja, ich bin kurz auf Rage Against the Machine gekommen und deswegen auf die Prophets of Rage, die gespielt haben bei Rock am Ring. Bist du wieder zurück vom Pinkeln?
Jo.
Sehr gut. Ja, ich muss das kurz erzählen, wie das war bei Rock am Ring jetzt am Wochenende. Deswegen bin ich ja noch gar nicht auf Rise Against gekommen.
Wollte ich gerade sagen, das klingt mir so, als wenn du noch gar nichts so gesagt hättest.
Genau, ist aber auch nicht sonderlich schlimm, weil wer, also ganz grob gesagt, wer Rise Against Fan ist und ein gutes, ordentliches, Rise Against übliches Punkrock-Brett zwischen Zorn und Euphorie und den wirklich immer noch stimmgewaltigen Lyrics haben will, da kannst du zugreifen. Das ist halt immer noch Rise Against. Es ist halt, es wird sich nichts Grundlegendes an dieser Band mehr ändern. Da sind die Überraschungen ausgeblieben. Es sind auch keine großen Pop-Experimente, wie sie auf den letzten Alben häufig mal ausprobiert haben, so ein bisschen so mainstreamiger zu werden. Aber es ist einfach nicht mehr ihre Zeit. Also das Engagement ist immer noch da. Es ist eine sehr gute, solide Rise Against-Platte geworden. Mich bewegt es relativ wenig, weil irgendwie bin ich runter von dem Punkrock-Trip. Sie haben
jetzt zu alt und auch ein Spießer geworden.
Na, würde ich nicht mal sagen. Es ist einfach. Ja, nee. Vielleicht bin ich alt und Spießer geworden. Das kann sein.
Ja, ja. Sie haben, das meine ich ja.
Ja, stimmt. Okay, klar. Aber es fehlt so eine Energie, wie zum Beispiel bei einem Song wie Savior, der den nach vorne geritten hat. So ein Satellite. Das waren diese großen Songs von Rise Against, die bei Indie- und Rock-Clubs immer gewünscht worden sind von Leuten. Hey, spiel bei Rise Against. Ja, okay. Savior, hier, gib ihm. Und das waren so Sachen, die haben einen weggeblasen. Sowas findest du nicht auf Wolves. Ist eine solide Rise Against-Platte. Kann man sich geben, wenn man darauf Bock hat.
Okay. Ich nicht.
Also man muss, nee, also wenn du nichts mit Punkmusik und mit politisch angehauchter, emotionaler Punkmusik am Hut hattest jemals, dann würde ich auch Wolves von Rise Against nicht umstimmen, weil das ist ziemlich genau das. So ein bisschen, du kannst dir vorstellen, bei Songs wie Savior oder Satellite, das war eine Zeit, in der Rise Against irgendwie noch voll auf dem Gas standen. Jetzt sind sie in der 70er-Zone und tuckern gemütlich irgendwie weiter vorwärts. Immer noch mit demselben heftigen Gefährt, auf dem sie unterwegs waren auf der Schnellstraße, aber jetzt ist es halt, jetzt sind wir halt irgendwie Landstraße zwischenorts. So von der Energie her. Eher so, geht so.
Kotaro redet über Musik. Es ist der Wahnsinn.
Wirklich. Hallo. Hey, wie hat dir die neue Sixten gefallen?
Sehr gut.
Yes!
Ja. Ich liebe diese beiden Mädels. Ich finde die ganz, ganz toll. Ja. Entgegen vieler meiner, ich hätte beinahe gesagt, Kollegen. Das stimmt aber in dem Sinne nicht so. Aber es gibt, also die kriegen schon richtig krass Backfire aus der Rap-Szene. Natürlich. Ja. Aber ich finde vollkommen zu Unrecht. Ich meine, klar, man muss das musikalisch schon mögen oder auch über manche Sachen vielleicht hinwegsehen, sage ich mal. Aber wenn man das tun kann, dann bekommt man einfach ein extrem gutes Rap-Album, das all das richtig macht oder schafft, wozu Lady Betray oder Suki nicht imstande sind.
Ja, Leben am Limit von Sixten.
Genau.
Großartiges neues Album.
Ja, und es ist einfach ein gutes Rap-Album, das Selbstermächtigung nicht auf die Stirn geschrieben hat, ja. Aber trotzdem irgendwie einfach unglaublich... Wie soll man das denn beschreiben? Es ist einfach so...
Es geht darum...
Ja, los, sag.
Nee, du warst gerade dabei.
Es ist einfach so selbstverständlich. Es ist einfach ein mega gutes Rap-Album von zwei Menschen, die Rap gerne mögen. Und es ist scheißegal, ob es Männer oder Frauen sind. Also so ähnlich wie bei Haiti ist es in meinen Augen auch. Es ist einfach... wird einfach gemacht, ohne groß drüber nachzudenken. Und das ist, glaube ich, die sinnvollste Variante, um dieser Schwanzüberpräsenz im Rap irgendwie beizukommen.
Das sind zwei,
oder etwas entgegenzusetzen.
Ja, finde ich auch. Die beiden sind ja auf eine Art und Weise schon so eine grundsympathischen Figuren, finde ich. Das sind so zwei selbstbewusste, verkiffte, sympathische Hänger.
Ja.
Bloß halt sind sie Frauen. Und das steht überhaupt nicht im Vordergrund. Es ist... Es kann natürlich auch im Vordergrund stehen, da muss es halt nur gut sein. Hier trifft einfach nur Qualität auf ein ordentliches Selbstverständnis. Natürlich ist es aus ihrer Perspektive, es ist aus einer selbstbewussten weiblichen Perspektive geschrieben, hat dabei auch noch Skill. Und das finde ich sehr, sehr gut. Was ich furchtbar finde in Sachen Sixten, allen denen reflexmäßig als erster Vergleich Tic-Tac-Toe einfällt.
Ja, das ist ganz schlimm.
Das hatte ich letztens bei Twitter mit einem SWR-Kollegen. Ich schätze ihn, nett, aber Tic-Tac-Toe-Vergleich ist der zuverlässigste Hinweis darauf, dass du alt bist. Und ja. Auch vielleicht auch schon damals niemals ein Interesse daran hattest, ob Frauen rappen können oder nicht. Das ist echt richtig. Traurig.
Eben, und bloß weil da irgendeine Frisur eventuell irgendwelche Ähnlichkeiten zu damals aufweist.
Das ist dämlich. Es ist einfach nur dämlich. Und das ist so eben, ich will nichts damit zu tun haben, ich mache einen lustigen Vergleich drüber, scheiß drauf. Mhm. Das ist, man verpasst so viel. Sixten finde ich wirklich stark mit der Attitüde, die sie vorgeben. Es ist natürlich immer ein bisschen viel Fotzen, es ist ein bisschen viel Fickt euch und alles klar, es ist natürlich Geschmack, das ist aber Geschmackssache. Das hat wenig zu tun mit dem Skill und mit der eigentlichen Qualität der ganzen Veranstaltung.
Richtig. Kleiner Funfact übrigens an dieser Stelle noch, weißt du, von wem die beiden gemanagt werden?
Ja, ich weiß.
Okay, du weißt das wahrscheinlich, weil die ja bei dir in der Sendung waren. Und zwar von Guy und Klaus, ihres Zeichens früher mal bekannt gewesen als die Allianz bzw. Band ohne Namen.
Das ist so toll. Ja. Ich fand's auch so lustig, weil die standen ja auch irgendwie bei 1 Live rum, ne? Die haben die begleitet auf dem Pressetag. Die waren den ganzen Tag über da und haben das über sich ergehen lassen. War super. Ein Interview nach dem nächsten, ein Video nach dem nächsten gemacht und die waren so locker und so lieb. Wir haben das letzte Interview an dem Tag mit ihnen gemacht und die waren so, mit denen kannst du halt so super labern. Juju hat dann noch, oder nee, Nura hat dann noch gezeigt, dass sie tatsächlich noch so Sachen kann aus ihrer Bodenturnerzeit. Hat dann irgendwie so Rad, Brücke und dann ist ein Spagat runter und zwar unaufgewärmt. Das war schon krass. Oh. Ich so als untrainierter Stoffel denke so, und das kannst du ohne irgendwie kurz mal gestretched zu haben? Was geht bei dir ab? Das war super lustig. Also die waren, also das normale Ding bei denen ist ja, dass irgendwie Nura irgendwann den Gesprächsfaden an sich reißt und nicht mehr aufhört zu reden. Und Juju sitzt dann so daneben und lässt es einfach passieren. Ich finde das total lustig. War das bei dir auch so?
Ich habe die gar nicht zum Interview getroffen.
Ach so, okay.
Nee.
Solltest du mal. Ich meine, du kennst sie vielleicht auch so schon, aber die sind total lieb einfach.
Also ich kenne es halt aus den Interviews, die ich mir angeguckt habe. So, ja, die sind wirklich ganz, 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 ganz tolle, angenehme Gesprächspartner. Und das Album ist gut. Leben am Limit. Kann man auf jeden Fall empfehlen.
Ja. Juju hat manchmal so Anflüge bei Twitter. Die ist großer Xavier Naidoo-Fan und verteidigt ihn aufs Blut. Also, okay.
Ja, das habe ich auch schon gesehen.
Kann man machen. Ist halt,
kann man auch lassen.
Ja, man kann es auch lassen, genau. Ach Gott. Leben am Limit, okay, auf jeden Fall einer der Rap-Alben dieses Monats. Es sind noch mehr rausgekommen. Wollen wir gleich über Bushido reden?
Ja, dann machen wir das doch.
Hey,
also,
Bushido.
Ja, ich find's gut, das Album. Ist mir ein bisschen zu kalkuliert. Also, ich hoffe, ich kann das vernünftig begründen. Es ist nämlich so, dass viele der Songs auf dem Album, das war eine Zeit lang mal so ein Phänomen im deutschen Rap, dass Alben quasi alle glücklich machen wollten. Alle Fans, alle Altersklassen, alle Geschlechter und alle Vorlieben. Dementsprechend waren Alben dann so eine Ansammlung von, damals war das so, dass Alben noch sehr viele Tracks hatten, also eben dementsprechend 18 Songs oder so, bei denen halt alles dabei war. Und so ein bisschen bekommt man hier auf Black Friday, finde ich, auch so einen Bushido, der auf knapp 20 Jahre Karriere zurückblickt und aus jeder Phase einen Song mit drauf holt. Black Friday, der erste Song, der klingt direkt nach Carlo Cooks Nutten 2, also dem Carlo Cooks Nutten 2, was Bushido damals mit Babassat aufgenommen hat. So mit diesen Classic-Samples und sehr, wie soll man das denn sagen?
Melodramatisch.
Snares, genau, sehr melodramatisch mit harten Snares. Dann klar, CCNDNA mit Flair, das ist klar als Carlo Cooks Nutten 1 Referenz zu sehen. Sodom und Gomorra klingt dahingegen dann eher so nach Elektro-Ghetto. Das war auch immer noch ein bisschen melodramatische Klassik-Samples, aber eben immer mit solchen Sägezahnbässen. Damals gab es so krasse Dubstep-flächendeckende Präsenz noch nicht, aber das war bei Elektro-Ghetto damals auch schon der Fall. Das ist jetzt hier bei Sodom und Gomorra wieder so, ein bisschen bei Fallout auch. Gehen wir rein, hat dann komplett aktuelles Soundbild und dann gibt es aber eben auch so Oma Liese und Papa. Beides übrigens finde ich, ja, ich meine, klar, man kann von Bushido halten, was man will, aber ich muss wirklich sagen, Oma Liese fand ich schon einen heftigen Song.
Ja.
Und also musikalisch finde ich super, textlich habe ich auch oft geschmunzelt, aber man muss auch sagen, ich nehme ihm, also irgendwie, der ist so eine komische Diskrepanz, das ist aber auch nur mein persönliches Empfinden, also dieses, dass du einerseits dieses Lied als Papa machst, dann aber wieder irgendwelche Volker Becks, für Volker Beck das Meth aufkochst, Und dazu kommt eben dieser monotone Vortragsweisen. Zeitlang fand ich es immer geil, weil das immer so eine geil angepisste Arroganz ausgestrahlt hat. Mhm. Aber zuletzt wirkte das irgendwie immer wie abgelesen. Das hat Flair übrigens auch im Hip-Hop-D-Interview gesagt. Dass das so, und das, das, da muss ich ihm tatsächlich zustimmen. Und außerdem wird es nach
das
hinten
raus mit dem Abgelesenen, bisschen, oder was?
Ja. Und außerdem wird es nach hinten raus so ein bisschen dünn, finde ich. Das sind jetzt so, das, ich verstehe immer noch nicht, warum der Lars Unlimited mhm. gesigned hat. Und das muss halt... Ja, egal, es muss er selber wissen. Und aber den Song mit dem hätte man sich auch sparen können.
Ja. Ich konnte ganz hervorragend ein paar Runden Overwatch spielen zu der Platte. Es hat wirklich ganz gut. Ich glaube, ich habe die Quali-Runden allesamt gewonnen, die ich mit diesem Album auf dem Ohr drauf hatte. Also dafür war schon mal gut. Dieses Album, wie du schon sagtest, es wirkt zusammengestückelt. Ich habe eine andere Perspektive darauf, weil mir einfach das Wissen fehlt zu Bushido. Nämlich, hier ist ein Song für, hier ist mein Song, in dem ich alle meine Hater abstrafe. Hier ist ein Song für die Clique. Hier ist ein Song, in dem ich die Jungen feature. Also dieses Kategorien ab. Und hier sind die persönlichen Songs mit das eine mit einem kämpferischen und das andere mit einem weinerlichen Beat. Also auch diese Kategorien abgefrühstückt, aber dabei halt qualitativ hoch. Natürlich, ich finde auch die Vortragsart ist irgendwie zwischen arrogant und gelangweilt, genau diese Nummer, die ich auch immer ein bisschen schwierig fand an Bushido, aber ich finde die Ideen, die er hatte, da fand ich teilweise Sachen super lustig. Irgendwie, was war es denn? Ich hatte irgendwas dabei, wo... Da muss ich jetzt gerade nochmal nachgucken, weil ich habe tatsächlich was bei Twitter irgendwie raushauen müssen, weil ich das so lustig fand. Abgezählte Bratkartoffeln. Was für ein geiles Bild. In irgendeinem Track rappt er über abgezählte Bratkartoffeln. Ich denke, was? Wie bitte? Das war so lustig. Also er hat sprachlich unfassbar lustige Metaphern teilweise dabei. Die Sprachbilder, die Bushido bedient, die sind klar, die sind weniger in irgendeinem Slang verpackt. Wenn er ein lustiges Bild hat, dann bläst er das raus. Und das fand ich sehr, sehr stark an dieser Platte. Das ist mir mehrfach aufgefallen. Die Tracks hier gerade Oma Lise, das fand ich dann nicht so pathetisch und glaubwürdig auf eine Art und Weise. Papa ist dann wiederum, klar, die krasse Tränendrüse. Aber wenn er es ernst meint, soll er. Ich habe auch ein gespaltenes Verhältnis zu Bushido. Diese ganze Publicity-Scheiße, die er um 2010 herum abgezogen hat, was dann kulminiert ist in seinem schlechten eigenen Film. Das war so lächerlich auf eine Art. Und diese furchtbare Selbstdarstellung, dieses Hochschwingen einer Persona, die er vielleicht gar nicht ist, dieser Integrationsbambi als großer Höhepunkt der eigenen Marketingkampagne, das war alles lächerliche Scheiße. Das, wenn er mich mit guter Musik bringt, wenn er gute Musik bringt, auf die man Leute lustig hassen kann, aber danach ist auch wieder gut, meinetwegen. Ich finde Black Friday ist ein gelungenes Bushido-Album.
Definitiv. Ich muss sagen, also es gibt viele Leute, die das so sehen wie du, die das damals unglaublich lächerlich fanden. Ich habe das irgendwie ganz erfolgreich verdrängt. Mir ist das ehrlich gesagt total scheißegal. Es gibt offensichtlich auch ein gutes neues Zeit-Interview mit ihm. Das hat mein sehr geschätzter Kollege Lars Weißbrot und auch der Daniel Haas, die haben zusammen mit Bushido gesprochen. Gibt es in der neuen aktuellen Ausgabe der Zeit. Noch nicht online, aber
ich bin das schlechteste Beispiel für Integration.
Richtig, genau. Da widerlegt er diese Bambi-Geschichte vielleicht auch. Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Super.
Ja, ansonsten, ich habe noch mehrere Rap-Alben auf der Liste hier. Also SpongeBob Started from the Bottom, aber da will ich eigentlich gar kein großes Wort drüber verlieren. Ich habe schon mal, ist mir dann aufgefallen, in einer Kolumne für All Good darüber geschrieben, was es eigentlich für ein komischer Kauz ist. Also ein, der quasi getreu seinem Wesen, nämlich dem eines Schwammes, SpongeBob, ja, ist klar, ist eine Referenz an SpongeBob, dass der alles aufsaugt, so seinen Namen, seine Rhymes, seine Stimmlage und so weiter und so fort. Ist unglaublich erfolgreich. Es gab jetzt gerade in der Welt einen Artikel von Dennis Sand, in dem er belegt, warum SpongeBob der erfolgreichste deutsche oder der beste deutsche Rapper zurzeit ist. Kompletter Unsinn in meinen Augen. Brauchen wir nicht weiter drüber reden.
Nicht nur in deinen Augen. Da geht Twitter.
Das ist quasi ein akustisch gewordenes Arschgeweih, diese Musik, alles daran. Also, das ist so. Das ist Klavierlack mit Pressspan. Das ist, ich weiß auch nicht, ich finde das einfach super eklig lieblos.
Klavierlack mit Pressspan. Du triffst den 12 Jahre Klavierschüler in mir ziemlich hart mit diesem Bild.
Nein. Super. Vielleicht habe ich das. Nee, ich habe es aber sowieso auch. Es ist, glaube ich, super schräg und schief, das Bild jetzt gerade. Aber wenn jetzt das Bushido-Album ein Sessel aus Mahagoni-Holz mit Rindsleder ist, ja, dann ist quasi das SpongeBob-Album jetzt so ein Pressspan-Vitrinenschrank. Weißt du, was ich meine?
Es kommt dir fake vor. Es kommt dir vor, als wär's ein Hochglanzprodukt, aber irgendwas stört dich an den Beats. Ich vermute die Beats.
Ja, weil, auch, ehrlich, aber auch, also das Album klingt für mich, wie eine Monster-Energy-Dose aussieht. Das ist also so, also es ist so eine ganz komische Form von Ästhetik. Ich mag das überhaupt gar nicht. Das ist mein Empfinden, aber der ist super erfolgreich mit dem, was er macht, ja. Also ich habe gerade eben gesehen, der ist in Trendcharts direkt hinter Bushido auf Platz 2. Der verkauft schon richtig Boxen. Ja, aber ist eigentlich nicht der Rede wert, großartig. Genau wie Sierra Kid auch, das habe ich dich noch genötigt zu hören und dann habe ich festgestellt, dass es wirklich riesengroßer Rotz ist.
Ach, findest du doch jetzt, oder wie?
Ja. Also der, wie gesagt, Fan von dir ist immer noch ein super Song. Da hat er wirklich ein extrem gutes Lied mitgemacht, das auch in Rapperkreisen die Runde gemacht hat und gut gefeiert wird.
Fan
aber
von
das jetzt,
okay.
Worum
geht's in dem Track? Weißt du es denn etwa noch?
Bei Fan von dir?
Ich kenne den Track selber nicht, muss ich zugeben, deswegen.
Da geht's um so ein Mädel, das irgendwie ein Fan von ihm ist, immer auf den Konzerten, mit der hängt er immer rum. Und dann ist er, ich weiß nicht, was die dann da genau machen.
Sex?
Die hängen, ja, vielleicht, ne? Ja, sie ist auf jeden Fall down mit der Clique, das rappt er irgendwo, das weiß ich noch.
Okay. Es gibt ja auch auf der neuen Kraftclub-Platte einen Song namens Fan von dir, ich weiß nicht, ob das jetzt wieder eine Referenz in Dinge ist.
Stimmt. Naja, das hat gar nicht, ich glaube, es hat absolut gar nichts miteinander zu tun. Also Sierra Kid ist halt, für die Leute, die es nicht wissen, der ist vor ein paar Jahren entdeckt worden, nachdem er 2, 3 Songs ins Internet gestellt hat und ist dann von Raf Camora tatsächlich auch so ein bisschen bekannt gemacht worden, der jetzt mit Bones letztes Jahr dieses Palm aus Plastik gemacht hat. Meiner Meinung nach ist der viel zu früh, viel zu sehr in die Öffentlichkeit geraten, dann auch zu schnell an Drogen gekommen und das hat ihm alles irgendwie ein bisschen das Hirn durchgerührt.
Was ist bei dem los? Also dieses Interview, was da seit Tagen rumgeht, ist ja, what?
Meme-Material at its finest. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich will da jetzt auch keine Fandiagnosen erstellen. Es ist einfach nur, also, wie gesagt, Fan von dir, der hat auch 3, 4 andere Songs, die echt ganz gut klingen, aber Rest in Peace ist irgendwie, ist nix. Klingt mir viel zu hingerotzt, atonal, schade.
Also ich habe ja grundsätzlich ein bisschen ein Problem mit Leuten, die sich das Gesicht tätowieren lassen. Bei Menschen höheren Melanin-Haushalts wird es ja einigermaßen überdeckt, kommt es nicht so deutlich raus. Aber bei ihm, tut mir leid, nein. Also, ich kapiere es nicht.
Ja, das ist auch Geschmackssache. Es gibt bestimmt auch Leute, die sagen dann, dass sie es nicht mögen, wenn andere Leute Bart tragen.
Das ist auch wahr. Ja. Du hast aber wieder
egal.
Recht. So, sei die Stimme der Vernunft, Jan Wehn.
Yes. sind wir jetzt mit Rap durch? Nee, sind wir noch nicht. Nee. Wir müssen noch über Remo sprechen, nämlich.
Das habe wiederum ich jetzt nicht gehört.
Ist auch nicht schlimm, weil dir wird es eh nicht gefallen. der Remo, das ist ein junger, aufstrebender Sänger aus Stuttgart. Und der macht so DIY R&B. Also ich habe das jetzt nicht großartig recherchiert, aber ich habe das Gefühl, der hat sehr viel selber gemacht. Also viel Videos selber gedreht, viel Songs selber gemacht. Dadurch sich so ein kleines Standing irgendwie entwickelt. Der hat ein Album gemacht, Alles für die Fam heißt es. Der hat schon letztes Jahr mal ein Album gemacht, das hieß, glaube ich, Focus. Wobei es ist eigentlich eher sind es beides Mixtapes. Also wobei das heutzutage ja auch eigentlich genau das Gleiche ist. Ja, der macht halt so R&B auf Deutsch. Wo man manche Leute mit jagen kann und andere Leute wiederum finden das ganz toll. Also ich habe so den Eindruck, das ist so Musik für Mädels, die wie Kylie Jenner aussehen wollen und Jungs, die wie Shindy aussehen wollen, gut finden.
Oh Gott.
Und es ist für Jungs, die aussehen wollen wie Shindy und Mädchen gut finden, die aussehen wollen wie Kylie Jenner. So, und genau deswegen finde ich das Album auch so gut.
Okay.
Nein, so ein Scheiß. Ich finde es wirklich gut. Ich finde wirklich gut, was der macht. Das ist zum einen, weil ich es musikalisch echt gut finde, zum anderen, weil ich es super faszinierend finde, was offensichtlich junge Leute gerade in ihrer Musik bewegt. Und ich finde, im Rap gibt es das in letzter Zeit eher wenig, weil da entweder super krass übertrieben wird auf diesem ganzen Cloud-Rap-Film, sage ich jetzt mal, und auf der anderen Seite in dem anderen Rap, der noch so präsent ist, da geht es halt immer nur aufs Maul hauen. Mhm. Und der ist jetzt so jemand, der, ohne das beabsichtigen zu wollen, in seiner Musik aber total viel über Jugendkultur und dergleichen erzählt. Zum Beispiel gibt es einen Song von dem, der heißt Likest, aber schreibst nicht. Und der ist auch als Remix auf dem Album jetzt noch mit drauf. Der ist zwischendurch mal so als Song erschienen, das ist als Bonus jetzt mit drauf. Und in dem Song geht es halt darum, dass ein Mädel halt seinen Status liked, aber ihm nicht schreibt. Weil sie halt so auf teuer macht, ja, also auf schwer, hard to get und so. Und in dem Song, im Refrain, geht es auch die ganze Zeit um WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat und so. Und das finde ich schon echt, ich finde das einfach interessant, dass dieser junge Mann eben diese Art von, diese Themen quasi in seine Musik einarbeitet. Was natürlich auch sehr viel einarbeitet, ist sehr viel schlüpfriger Sextalk. Das muss man nicht mögen. Und generell auch das Rollenverständnis, was da proklamiert wird und so weiter. Aber ich meine, gut, das ist in anderen Rap-Songs ist das genau das Gleiche auch irgendwie. Ja. Aber wie gesagt, es ist halt alles sehr ausgetüftelt. Und der macht davon sehr, sehr viel selbst. Er hat auch mit Produzenten zusammengearbeitet, aber macht auch sehr viel selbst. Und was ich zum Beispiel super finde, ist der Song Lieblingsmensch, für den er tatsächlich den Song von Namika auseinandergepflückt und runtergepitcht hat. Ach. Und wie aber das schafft, zu so einer Art Soul Erykah Badu Beat zu machen und gleichzeitig auf anderen Songs wieder so super klebrigen Zuckerguss R&B macht, ist schon mit sehr viel Liebe zum Detail. Also man merkt es so im Songwriting, man merkt es aber auch in der Produktion, auch im Vocal Treatment und so. Also ist, wie gesagt, ist nicht für jeden was, aber ich kann das sehr empfehlen. Remo, alles für die Fam.
Gut, also wenn schon echte, reale Gefühle, dann Remo diesen Monat.
Ja, richtig.
Dann, wobei ich nicht weiß, inwieweit die neue von Phoenix nicht auch ein Spektrum wirklicher, echter Gefühle bedient. Sie sind nur verschwommen in einem italofarbigen Schleier, der sich über die Ohren wie auch das Gefühlszentrum legt. Beim Anhören der Platte Ti Amo. Amo. Großartiges zu viel gesagt. Es ist eine weirde neue Platte von Phoenix für den ersten Moment.
Mhm. Wenn man da kein Rüstzeug drumherum bekommt, in Form von Interviewaussagen oder so, dann steht man da erstmal wie der Ochs vom Berg. Das stimmt, ja.
Also ich habe so vom ersten Eindruck des Hörens das Gefühl, dass sie sich einen Dreck um die Bedürfnisse langjähriger Fans kümmern.
Nämlich, das ist schon mal immer gut.
Willst du ein neues 1901? Tamer! Kriegst du nicht. Phoenix, die würden das in ihrer jetzigen Verfassung wahrscheinlich sowieso nie sagen. Die würden sich elegant von dir wegdrehen und weiter fleißig abgeguckte Ausfallschritte machen. Also Phoenix, die Platte Ti Amo, sie kommt einem vor wie der Typ im Club, von dem alle einen halben Meter Abstand nehmen. Nicht, weil er stinkt, sondern weil er krass aus der Zeit gefallene Klamotten trägt und seltsam tanzt, aber dafür stilvoll. Und das ist diese Platte auf voller Länge. Sie hat Stil, sie wirkt wie aus der Zeit gefallen, aber sie gefällt einem immer besser und irgendwann tanzt jeder mit dem Typ. Es gibt so Typen auch auf Stadtfesten, die kennt jeder in der Stadt, zum Beispiel in Trier gibt es so einen Typen, der trägt immer die furchtbarsten Hemden der Welt und dann kommt er aufs Stadtfest und erstmal tanzt er allein für sich und der macht halt die weirdesten Moves der Welt, irgendwie aus den früh 90ern, spät 80ern importiert, aber der tanzt mit einer Inbrunst immer. Und irgendwann fangen Leute an, mit ihm zu tanzen und dann ist eine Riesenparty und niemand weiß, wie es dazu gekommen ist, außer halt der eine, der da vorgetanzt hat. Der hätte so ein bisschen, aber das ist die geschmacklose Variante. Ich glaube, der war auch bei Deutschland sucht den Superstar irgendwann. Phoenix sind die geschmackvolle Variante dieses Prinzips.
Ja, es ist sehr, sehr stilvoll. Es geht viel um Milcheis und um leckere Getränke und um Tutti Frutti geht es auch. Ja. Es ist einfach quasi so ein Album zu einem idealisierten Italien Image, sag ich mal, ja?
Ja.
Boah, heftige Alliteration hier. Mhm. Idealisiertes Italien-Image. Ja, es ist sehr, sehr gut gelungen, finde ich. Die haben lustigerweise auch, weil ich, also ich habe das Album gehört und war direkt mal so, stopp, was ist denn hier los jetzt? Und die haben tatsächlich auch auf Spotify, glaube ich, so eine Playliste, nämlich, wo die, die heißt Super Italia und da haben die so eine riesengroße Handvoll, mehrere Handvoll Songs von Ennio Morricone und so weiter und so fort reingehauen, die scheinbar auch ein bisschen als Stilvorlage gegolten haben.
Super Italia, ach du Schande, tatsächlich.
Und ohne, dass sie das gewollt haben, glaube ich, passt das total gut zu unserem Thema. Also, das ist klar, dass sie es nicht gewollt haben, aber also, ne, das ist irgendwie voll von Sommerhits auf eine gewisse Art und Weise. Und gleichzeitig passt es auch super zum aktuellen Spirit von Master of None, der Serie, über die wir, glaube ich, hier auch schon mal gesprochen haben, mhm, die am Anfang auch in Italien spielt und mit ähnlichen musikalischen Grundpfeilern arbeitet sozusagen. Also da in auf dem Soundtrack von Master of None ist, glaube ich, auch Ennio Morricone drauf. Mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Ich habe es gehört und gleichzeitig habe ich aber auch so etwas wie ein schlechtes Gewissen gehabt und fast schon so etwas wie Schuld empfunden und dann auch gedacht, warum macht ihr das denn jetzt eigentlich gerade? Weil ich gedacht habe, ja, also es ist schön, das fühlt sich gut an beim Hören, das macht mir auch gute Laune, aber gleichzeitig ist das so eine Form von super sturem, blindem Eskapismus, dass man quasi die Augen vor der Realität verschließt und sagt, ich liefere meinen Hörern jetzt einfach quasi 10 Lieder lang so eine komplette Auszeit. Ja. Andererseits will man die ja auch oder freue ich mich auch, wenn ich die höre. Aber gleichzeitig habe ich mich dann eben auch schuldig dabei gefühlt, wie ich mich quasi in die Kunst geflüchtet habe, um die Augen zu verschließen vor den Umständen, die gerade in Europa oder auf der ganzen Welt stattfinden.
Aha. Also musikalischer Eskapismus wieder als Reaktion auf eine instabile Weltlage.
Genau.
Okay.
Und vielleicht ist es eine Spirale, die sich immer weiter hinabdreht und dann sind wir irgendwann wieder beim Ketchup-Song.
Oh Gott.
Weil, das ist, also, das meine ich jetzt, das fällt mir jetzt gerade auch erst ein, ne, aber das quasi diese Liste über die Sommerhits, die wir gerade ganz am Anfang eben hatten, das ist ja quasi auch, dass diese komplett sinnfreie Dada-Musik ist ja quasi auch nur ein Resultat aus einer absoluten eskapistischen Entwicklung gewesen, glaube ich, weiß ich nicht, ist nur eine Theorie.
Kann ich nicht beurteilen. Wo ich nur ganz klare Linien sehe, ist halt bei Phoenix, dass Bankrupt überhaupt nicht funktioniert hat. Also die letzte Platte fand ich schlimm. Also die war anbieternd auf eine gewisse Art und Weise.
Habe ich nur ein halbes Mal gehört.
Der eine Song von Bankrupt, der hat eigentlich alles über diese Platte ausgesagt, nämlich Trying to be Cool. Das mit Betonung auf Trying im Fall von Bankrupt. Diese Platte, die finde ich cool, weil die auf ihre vertrackte Art und Weise wirklich nichts an sich ranlässt, was auch irgendwie ansatzweise einem gewissen Soundbild entsprechen würde, was gerade so wirklich super, super angesagt ist. Wenn dann in so Indie-Kreisen, also dieser Italo-Fimmel, den haben ja auch schon Stabile Elite letztes Jahr bedient und so ein gewisses Retro-Feeling sah auch seit Jahren in dieser Indie-nahen New-Disco-Sparte ein sehr, sehr großes Thema gewesen. Also, aber so konsequent eine Platte zu machen, die sich im aktuellen so verschränkt, das finde ich schon eine coole Nummer. Also J-Boy als Single fand ich sehr gut. Und der zweite Track vor allem, Ti Amo, er hängt mir so drin im Ohr. Das finde ich beeindruckend.
Bei mir ist es, also auch Ti Amo auf jeden Fall, aber auch Fior di Latte. Das ist Fior auch wirklich ein, herrlich. Herrlich, wirklich sehr, sehr gut.
Aber was mir aufgefallen ist, dass dieses Album, das hat wieder Momente. Das hat so Melodiemomente, die einem sofort anspringen. Man macht das Lied an, man hört es vielleicht zum dritten Mal und das Ding wird sofort wieder im Kopf abgespult. Hast du das auch gehabt, so zufällig? Dieses Gefühl, dass das einfach wieder dass wieder so Hooks drin sind.
Genau, ja, ja. Zum Beispiel Fiore di Latte, zum Beispiel. Das ist halt so wie wenn ich Listomania hören würde oder auch Everything is Everything. Das sind so Schlenker, die bleiben einfach da. Ich will keine Ahnung, wo das herkommt. Das ist wirklich sehr raffiniert. Und ich finde eben auch, also Bankrupt war ein absolut nichtssagendes Album für mich, was mich total enttäuscht hat, was mich eigentlich auch schon mich komplett hat entfernen lassen von dieser Band. Ja. Aber mit dem Album jetzt sind sie auf jeden Fall wieder um einiges näher an mich rangerückt. Und das ist ja vielleicht am Ende des Tages auch was Gutes.
Ja.
Näher zusammenrücken, ihr lieben Leute. Lass euch das gesagt sein.
Noch so eine Band, die relativ wenig Fix darauf gegeben haben, was der Rest von ihnen erwartet und was man denken könnte über eine neue Platte, ist ja Alt J. Mhm. Mit dem Album Relaxer. 8 Tracks, keine 40 Minuten. Und
Kunst.
Wow. Nee, also, in der kurzen Zeit hätte ich eine Punkplatte von den Beatsteaks erwartet. Und von All J gibt es halt echt teilweise verstörendes und teilweise recht geniales Zeug, finde ich.
Ja.
Also,
so.
Und jetzt du.
Ja, das Ding ist ja folgendes. Ich habe damals, mein erster Amtshandlung, als ich Specs-Redakteur geworden bin, war, An Awesome Wave zu besprechen.
Hm.
Und ich war damals halt so komplett auf meinem Hipster-Film und war so, okay, alles klar, ich erkläre jetzt der ganzen Welt, warum dieses Album quasi der Soundtrack zu meinem Lebensgefühl ist. Und habe das eben auch versucht so darzustellen in verschiedensten Irrungen und Wirrungen und tollen jetzt gerade geht's hier auf die 14 Uhr zu, da ist mein Sprachzentrum, aber ich soll mich ja nicht entschuldigen. habe eben versucht, das in absolut krassen Schachtelsätzen und komplizierten Wörtern zu erklären und so weiter und so fort und habe dann irgendwie nach ein paar Jahren die Review nochmal gelesen. Ich war so, was bist du eigentlich für ein Spast gewesen damals? Also ich wollte echt auf Teufel komm raus, wollte ich das Album irgendwie gut finden. Das war auch eine okaye Platte, aber als ich jetzt das neue Album gehört habe, war mir auch klar, dass ich mir damals selber in die Tasche gelogen oder was vorgespielt habe. Ich finde es okay, also es ist gute Indie-Pop-Musik mit Ecken und Kanten, aber ist jetzt auch nicht die Offenbarung, für das ich oder auch andere Leute das gehalten haben oder auch immer noch halten. Außerdem geht mir die Stimme von dem Sänger tierisch auf den Senkel.
Ja,
so,
kann
jetzt
man verstehen.
Du. Wir sind quasi beim Spalter, wie im Intro-Magazin.
Ach ja, die Stimme von Joe ist tatsächlich Geschmackssache, ganz krasse Geschmackssache. Ein paar Alben lang geht's gut und irgendwann könnte ich verstehen, dass ein gewisser Punkt erreicht ist. Aber dieses Album ist, finde ich, als grober Stinkefinger in jedwegliche Richtung eigentlich ein ganz gelungenes Stück. Es hat Songs drin, die nicht hätten sein müssen, definitiv nicht. Hit Me Like That Snare ist so dumm, irgendwann. Ich habe eine Weile lang dem Song eine Chance gegeben, ihn ein paar Mal gehört, denkt man irgendwann so, nein, okay, ja, es ist klar, OJ, ihr singt häufiger über Schmuddeligkeiten, aber so auf dermaßen platte Arten und Weisen, das Ding klingt wirklich wie, okay, lass uns einen Song über Sex aufnehmen. Ja, super, dann machen wir das in 2 Durchgängen. Max, okay, Ding steht. Lass uns ein bisschen Japanisch mit reinbringen, weil, wow, super, super, super Mystery und alles Mögliche. Nicht so gut. Sie sind auch nicht die größte Liveband der Erde. Also sie brauchen ein bisschen mehr Platz. Es braucht entsprechend große Aufmachung. Gerne auch mit den leichten mit dem Orchesteranflügen, die sie auch drin hatten auf der Platte. Zum Beispiel in Song 2 in Cold Blood auf diesem Italo-Western-Schinken als Musik. Dann funktioniert das richtig groß. Es braucht Platz, diese Band. Zum Beispiel auch House of the Rising Sun. Das ist der dritte Song und ich finde, das ist eines der Highlights auf dem Album. Die Situation hat aber auch halt gepasst. Ich bin nach Hause gefahren von Rock am Ring. Ich war fertig mit der Welt. Klaus Vier auf 1 Live. Das ist so, wer ihn nicht kennt, Klaus Vier ist so der Musik-Nerd aller Musik-Nerds bei uns. Und super Typ, kennt sich aus wie kein Zweiter, hat seine eigene Sendung Sonntagnachts und kann spielen, was er will. Und hat dann halt House of the Rising Sun gespielt. Den Song haben sie stark verändert. Sie haben noch Sachen hinzugefügt, sie haben Melodien verändert und dieser Song beginnt unter anderem mit 20 Gitarristen, die dasselbe spielen. Sie haben nicht einfach nur einen Typen lang 20 Mal dasselbe spielen lassen, sondern sie haben tatsächlich 20 Akustikgitarristen da ins Studio gekarrt, die dann synchron dasselbe spielen, und das baut so eine geile Nachtatmosphäre auf. Ich war so entspannt und beruhigt, wieder an der Tankstelle das blöde WDR-Auto auffüllen, weiterfahren, und ich war einfach nur im Reinen mit mir selbst nach einem Wochenende, was ziemlich geil, aber auch die Hölle war. Und dafür war es sehr viel wert. Also die Platte kann Tricks, sie braucht aber ihre bestimmten Momente dafür. Ansonsten kann dir vieles wie seltsames Druiden- und Hexenwerk vorkommen.
Ja.
Also definitiv mal anspielen, Dead Crush, Adeline. Adeline vielleicht großer Song der Platte, aber In Cold Blood definitiv. Ja. Da ist schon viel Schönes mit dabei. Aber ich kann es auch nachvollziehen, wenn irgendwann so ein bisschen die Realität bei allen Beteiligten eintritt und man dann sieht, okay, es ist eine experimentelle Band, aber sie sind auch nicht Radiohead.
Ja, das ist doch ein schönes Abschlussstatement.
Ja.
Ja. Was haben wir noch so hier auf dem Zettel, du?
Hey, du hast doch London Grammar noch angesprochen.
Ach so, ja, was habe ich da hingeschrieben? Nervig habe ich da noch aufgeschrieben. Gehen wir tierisch auf den Senkel.
Es ist halt so Mädchenmusik. Es ist genau wie All J. Es ist Mädchenmusik. Wir haben
das gibt's nicht. Es gibt keine Mädchenmusik.
Es gibt Mädchenmusik, mein Freund. Und jedes Mal, wenn du All J siehst, sind 80% aller Leute davor weiblich. Es haben so viele Frauen bei uns mitgemacht beim Gewinnspiel. Wir hatten die in der Session da. Und der Großteil der Anrufer war weiblich. All J ist größtenteils Frauenmusik.
Ich glaube, das kann man trotzdem nicht so verallgemeinern. Egal. London Grammar, Mädchenmusik, keine Ahnung, weiß ich nicht genau. Ich verwechsel die auch, glaube ich, immer mit irgendeiner anderen Band, aber ich finde es einfach super nett. Haben die nicht so elektronische Musik gemacht auch mit Gesang?
Nee, London Grammar waren eigentlich immer so auf dem...
War das immer schon
auf dem
so?
Gefühlig melancholischen Trip. Meinst du vielleicht Daughter? Verwechselst du die mit Daughter?
Nein, um Gottes Willen. Nee.
Weil die haben teilweise ähnliche Anklänge hier und da.
Vielleicht wechsle ich die immer mit Bastille. Ich weiß nicht, warum.
Das wäre keine tatsächlich Ahnung. Tragisch.
Ja, ich weiß es nicht. Komm, sag was zu der Platte oder schweig für immer.
Ach Gott. Das große Überthema der Platte soll ein gewisses cineastisches Ding sein. Also man hört die Vorab-Singles, wir haben die Vorab-Singles gehört seit Monaten schon. Die haben eins nach dem anderen rausgehauen. Viel zu viel übrigens, wie ich finde. Und Rooting for You, Big Picture, Oh Woman, Oh Man. Und jeder Song war größer, melancholischer als der nächste, teilweise in Abstufungen. Schönes Zeug. Man hat aber irgendwie das Gefühl gehabt, okay, wollt ihr euren eigenen Film irgendwie vertonen? Das klang irgendwo zwischen American Beauty und Coming-of-Age-Filmen war das Gefühl gezogen die ganze Zeit über. Rooting for You, lustigerweise, weißt du, woran mich Rooting for You erinnert hat, der Song? An Sie sieht mich einfach nicht von Xavier Naidoo zum Asterix-Film.
Boah, von dem Song hatte ich letzte Woche super krass auf den Ohrwurm. Ich weiß nicht, warum.
Echt? Hört ihr mal Rooting for You an von London Grammar, und ich garantiere dir, das Gefühl wird dasselbe sein. So eine seltsam warme Melancholie, die dann irgendwie was Trauriges in eine kuschelige Wolldecke verpackt. Genau dasselbe Gefühl. Also sie versuchen ein großes Kinogefühl aufzubauen, so ein CinemaScope-Feeling über mehrere Songs hinweg. Und sie kriegen es teilweise sehr gut hin, so ein verträumtes Feeling aufzubauen, dann wiederum wieder die Dramatik ein bisschen einfließen zu lassen, aber sie machen es halt nie komplett super heftig. Also London Grammar ist irgendwie immer mit einem Anflug an nice, aber immer so auch ein bisschen Standgas. Und dann halt kommt diese Stimme dazu, die du halt überhaupt nicht abkannst, und wo man halt sie mal wieder sagen kann, ja, das ist Geschmackssache, aber sie ist halt doch immer auf ein Level eingestellt. Die Sängerin von London Grammar, die ist großartig. Sie kann das, was sie auf Platte bringt, auch live. Das finde ich bei Hannah Reid auch immer eine sehr große Qualität, wie die live wirkt. Aber es ist auf Dauer dann halt doch immer derselbe Standstreifen, auf dem sie unterwegs ist.
Ja. Ja, wenn du das sagst, ne?
Du willst gar nicht viel mehr zu der Platte sagen, merke ich schon.
Nee, ich habe ehrlich gesagt nur 3 Lieder gehört, ich konnte mir das nicht anhören.
Ja.
Wirklich, ich bin es einfach nicht meins, muss ich sagen. Was ich aber gerne gehört habe, war Momentum von 2 Feet, was du vorgeschlagen hast. Oder habe ich selber reingeschrieben? Nee, das hast du schon reingeschrieben, oder?
Ja.
Das fand ich ganz gut. Das war so ein bisschen, hat mich an The XX mit Dubstep-Unterbau erinnert. Ich hoffe, da sage ich jetzt nichts Falsches.
Nee, kommt schon hin.
Was ich aber noch besser finde, ist, dass ich dadurch, weil ich das quasi, ich habe das Album durchlaufen lassen und dann spielt er einem danach ja irgendwelche Rando-Songs rein und da habe ich dann einen Producer namens Shalou oder eine Band, ich weiß gar nicht genau, kennengelernt und das kann ich noch mehr empfehlen als Momentum von 2 Feet. Da werde ich auf jeden Fall auch was in die Spotify-Liste reinziehen.
Ist aber auch relativ neu, ist auch im Mai rausgekommen.
Ja.
Von daher passt es ja noch irgendwie rein.
Ja.
Dann lass uns ein paar Worte verlieren zu 2 Feet. Haben wir schon mal vorgestellt euch, in Folge 2 glaube ich sogar schon.
Oh, okay.
Mit dem Song Ahnung. Go Fuck Yourself. Das war die erste Single.
Ah, yeah.
Ich glaube, da hatten wir es bei Hype Songs. Hatte ich mitgebracht zu Hype Songs versus Lieblingssongs.
Mhm.
2 Feet, ein Typ aus New York, ist ein Einzelprojekt. Diesen ersten Song Go Fuck Yourself hat er besoffen geschrieben, ist irgendwann nach Hause gekommen, ja, gib ihm. Hat nicht wirklich damit gerechnet, dass er irgendwann 9 Millionen Klicks bei Soundcloud mit dem Song erreichen sollte, was er jetzt hat, 9,35. Mhm. Also für so ein besoffenes Bedroom-Projekt doch schön weit gekommen. Wie du schon gesagt hast, was war Dubstep, Beat und James Blake auf
The
Dubstep?
The XX.
Okay, ja, so ein Rezept. So tiefer Bass aus dem Dubstep rausgenommen, aber ohne den Dubstep-Beat. Angewärmte Gitarrenlicks, leises Gehauche, dann Schnipser, Claps. Mhm, es wird lustigerweise immer auf so eine Art Drop hingearbeitet. Man kennt das eher so aus dem Bumshaus. Hier ist es die Struktur für Soul-Pop-Musik, die intim ist und sexy. Das Ding ist, es ist noch nicht viel mehr. Das eine Rezept steht und das bearbeitet er jetzt ein paar Songs lang. Aber es kommen teilweise echte Highlights bei raus. Ich empfehle ganz besonders einen Song davon, dessen Name mir jetzt natürlich wieder nicht einfällt und den ich noch nicht aufgeschrieben habe, dämlich bei 4 Songs. Aber der Song Love is a Bitch ist von der Momentum EP wirklich ganz hervorragend. Weil der so eine ewige Melodie, finde ich, das ist ein blöder Begriff, aber so eine ewige Melodie reinbringt. Eine Melodie, die du irgendwie, die Jahre später noch einfallen könnte. Weißt du, was ich meine? So ein ganz geniales Gitarrenmoment hat er da eingebaut. Des Titels halber empfehle ich noch den Song davor, Your Mother Was Cheaper. Was ich sehr lustig finde. Also den lustigen Mutterwitz in eine EP von 4 Songs reinzubringen, okay, bei der Art von Musik auch eine Leistung. Finde ich auch eine angenehme Musik, die man auch zum Beispiel auf eine Liegewiese bringen kann. Wir sind zurzeit sehr häufig an Baggerseen und eine Freundin von uns, ich habe die EP reingemacht und die so, das ist cool, was ist das? Das war schon mal finde ich immer ein ganz guter Ansatz, andere Leute mal das an die Backe zu werfen und zu gucken, was passiert. Und der hat es wohl gefallen, weil die Atmosphäre gut getragen hat. Das war coole, angenehme Musik. Also nichts, was zu sehr reinbollert, aber eben Elemente, sagen wir mal, hipperer Stilarten mit reinnimmt und das in so Soul-Pop-Musik verpackt.
Ja. Hat mir auch gut gefallen, das hat mich mit überrascht.
Gerne.
So, wir haben ja noch eine ganze Menge andere Alben auf dem Zettel stehen, um ehrlich zu sein, habe ich die eigentlich alle gar nicht gehört.
Das macht nichts. Ich hab eine Runde Katy Perry laufen lassen tatsächlich.
Ja, okay, das habe ich auch noch gemacht, da habe ich aber nicht so eine super starke Meinung zu entwickelt, außer dass man es gut nebenher laufen lassen kann.
Ja, aber es fehlt halt auch hier so was Geiles.
Ja.
Also ich glaube, wieder um das dumme Wort hervorzubringen, das ist auch so eine Nummernrevue, das ist so ein Abklappern aktueller, auf Pop gerade runtergespülter Stilarten. Mit einem Nicki Minaj, mit einem wirklich ganz passablen Nicki Minaj-Feature auf Swish Swish. Teilweise, die ersten paar Songs geben so ein bisschen einem das Gefühl, Entschuldigung, sorry, Dubstep ist 2012 gewesen. Du kannst auch gerne eine andere Frisur haben als wie Robin 2010. Aber das ist spätestens dann, ich glaube, ab dem dritten oder vierten Song wird es dann angenehmer. Kommen wir auch zu Spielarten, die dann heute auch passieren. Das ist blöd. Ich finde das ein bisschen, ich schäme mich auch ein bisschen dafür, eine Künstlerin auf solche Weisen zu betrachten. Aber Katy Perry gehört halt nun mal zu der Kaste an Popkünstlern, die Endverwerter sind, was Stile und cool und gewisse Trends angeht. Das ist ja immer so. Irgendwas entsteht im Untergrund, wird eine Weile lang da gezogen, wird groß, bekommt seine eigenen Protagonisten. Und irgendwann kommen Songwriter, setzen sich auf diese Stile drauf, zerren das, was sie irgendwie am einfachsten bearbeiten können, in den Mainstream. Und Endverwerterinnen wie Katy Perry, teilweise auch Lady Gaga, wobei die weniger davon betroffen ist, oder eben auch Taylor Swift, die setzen sich, werden behaftet mit Sachen, die schon ihre Testphase hinter sich haben. Und quasi werden dann quasi als das Endprodukt verkauft. Das finde ich immer ein bisschen schwierig. Und bei Katy Perry habe ich das Gefühl, haben sie ein paar Sachen genommen, die kamen aus der Erprobungsphase von vor 5 Jahren. Also relativ langweiliges Zeug. Witness ist nicht die Überplatte. Und das Spannendste eigentlich an dieser komplett Neuerscheinung nach ein paar Jahren Pause ist ihre neue Frisur. Das ist, finde ich, ein bisschen schade.
Das ist nämlich wirklich schade, wenn das am Ende bleibt tatsächlich. Aber ja, das ist richtig. Also wir hatten jetzt vorhin mal von I Kissed a Girl oder Hot and Cold, ja. Und das war damals zwar weniger anbiedernd an aktuelle popmusikalische Trends, wo man da auch sagen kann, das hatte noch so die Ausläufer von so New Rave irgendwie vielleicht so ein bisschen drin. Aber ja, ich hatte es auch schon bei, als sie mit Juicy J und so gearbeitet hat vor ein paar Jahren, ich fand das alles immer ein bisschen sehr brav und zurechtgeschnitten, wie die Frisur eben.
Das hat aber funktioniert, also die 2013er Prism, da waren...
Das hat noch besser funktioniert, ja, das stimmt, ja.
Da waren noch echte Hits drauf. Also, dass dieses Slave to the Rhythm, glaube ich, ist doch dieses neue Lied, oder? Oder Chained to the Rhythm. Chained to the Rhythm, wo diese Ami-Kollegen auch den, ich weiß nicht, es gibt doch diesen Ami-Podcast, der häufig genannt wird, der so hochgehalten wird. Und da haben sie unter anderem diesen Chained to the Rhythm auseinandergenommen, so worum es in dem Song geht und wie das dann auch durch die Musik symbolisiert wird, dass ein bestimmtes Retro-Gefühl immer bedient werden muss. Und dann ist dann plötzlich der Sound, der klingt dann so, als käme aus so einem alten Dampfradio raus. Und das ist dann quasi die soundmäßige Unterstützung dieses Themas. Und das ist mir nur gerade eben dazu eingefallen. Das ist so ein nettes Experiment, was da mit bei ist. Aber finde ich zum Beispiel, was das angeht, dieses ein Thema durch Musik unterstützend hervorbringen, ist bei Kraftklub deutlich besser angekommen auf der neuen Platte als jetzt auf der neuen von Katy Perry, was ein seltsamer Vergleich ist. Erinnerst du dich an eine Popkünstlerin des ausgehenden 20. Jahrhunderts, nämlich Christina Aguilera?
Ja.
Die hatte auch eine Platte, mit der sie versucht hatte, so ein anderes Image irgendwie raufzubringen. Bionic hieß das, von 2010.
Boah, das weiß ich gar nicht
mehr. Ja, das musst du auch nicht wissen. Auch da lustigerweise mit einem Nicki Minaj-Feature. Sehe ich gerade. Und sie ist voll auf die Fresse gefallen mit dieser Platte, weil sie langweilig war und diese Neuerfindung irgendwie im Stile einer Lady Gaga vollkommen daneben gegangen ist. Mhm. Es gibt zwar kein großes Beispiel für eine Katy Perry jetzt gerade, aber so öde wie diese Platte ist, weiß ich nicht, inwieweit das ihr gut getan hat.
Ja, wird sich zeigen. Andererseits denke ich manchmal auch in dem Alter mit dem Verdienst, in Anführungsstrichen, also sowohl einflusstechnisch als auch geldtechnisch, vielleicht ist man da einfach an so, aber das finde ich irgendwie so schade, weil es gibt ja, gab halt früher, gab es auf jeden Fall, glaube ich, mehr Künstler, die auch noch mit dicker werdendem Portemonnaie immer noch hungriger und kreativer geworden sind. Ja. Und denke, habe ich das Gefühl, das passiert jetzt bei ihr, das ist jetzt halt so, ja, wir machen, das ist jetzt halt so, wir machen das jetzt einfach mal so, weil so wird es funktionieren.
Ja.
Und dann funktioniert es eben nicht.
Genau.
Ja.
Ja, das ist genau das. Ja, schade, dass man dieses Tofu Beats Album noch nicht hören konnte.
Ja, ich habe das da drauf geschrieben, vielleicht für die Zuhörer hier, weil ich dachte, geil, das freut mich und das wird auch den Kotaro freuen. Und dann dachte ich so, okay, alles klar, ich höre mir das mal an bei Spotify und dann gab es das dann nicht, weil man das nämlich kaufen muss.
Aber es gibt noch andere schöne Sachen von Tofu Beats.
Genau, die sind nur nicht so aktuell.
Mhm. Ein japanischer Produzent tatsächlich, mit dem sehr offensichtlichsten Namen, der so eine lustige Melange aus Elektronik und Retro und J-Pop bringt, die genau dieses seltsame, leicht, nicht Vaporwave, aber dieses leicht wavige Retro-Gefühl anspricht. Der macht ganz gute Geschichten. Manchmal geht es auch ein bisschen auf den Keks, kann es auf den Keks gehen, was Yusuke Kawai da zusammen beschraubt. Man muss halt ein bisschen eine gewisse Retro-Ader haben, dann kommt man darauf auch sehr, sehr gut klar.
Ach ja. Sehr zu empfehlen, da hauen wir euch auch noch was in die Playlist rein. Wenn es irgendwas bei Spotify gibt, weiß ich gar nicht. Doch, irgendwas gibt es ja schon, ne?
Denke.
Ja.
Ach man, die letzten zwei Wochen, Alter. Die letzten zwei Wochen.
Die hängen dir noch in den Knochen,
mir die hängen mir auch. So nach. Die hängen mir echt so nach. Wir kommen wieder einigermaßen rein. Aber was steht denn bei dir an großen, schönen Sachen an demnächst?
Wenn ich das mal so genau wüsste. Eigentlich wollte ich dieses Wochenende zu Nanu, Marek Bäuerlein und Rockstar fahren. Mhm. Aber das geht jetzt auf beiden Seiten, aus terminlichen Gründen wird das leider nichts. Dementsprechend habe ich ein schönes freies Wochenende vor mir, worauf ich mich schon sehr freue. Ich habe nämlich gestern mein Fahrrad vom Fahrradhändler abgeholt und habe da neue Reifen und Schläuche draufziehen lassen. Ich habe nämlich mein Zweitrad habe ich quasi neu ausstatten lassen.
Das Zweitrad, so.
Ja, es liegt halt daran, dass ich eins in Berlin habe und eins bei meiner Frau hier.
Gut.
Und die müssen halt beide immer auf dem neuesten Stand sein, genau. Und jetzt werde ich mir nachher noch ein Fahrrad hinbestellen, einen guten. Und dann werde ich am Wochenende vielleicht mal ein bisschen damit rumfahren.
Finde ich gut.
Ja. Auch bin ich schon gespannt drauf. Und ansonsten, das klingt super langweilig. Über was hast du so vor? Ja, ich fahre Fahrrad. ansonsten, ich weiß gar nicht genau. Jetzt erstmal nix und dann kommt ja irgendwann das Splash. Vorher bin ich auf einer Hochzeit. Und dann so ab Mitte
Boah,
Juli.
Ich habe so viele Hochzeiten.
Ich bin auf zweien auch noch, stimmt. Ich bin im Juli, also jetzt Ende Juni und im Juli bin ich auch noch auf einer. In der Pfalz, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Also auf beide freue ich mich sehr.
In der Pfalz, sehr schön. Hat sich das eigentlich niedergeschlagen am Dialekt deinerseits? Nicht, oder? Also,
nein, ich versuche das immer. Ich war ja auf zwei Junggesellenabschieden, die beide mit Leuten aus dieser Region hier bestückt waren. Also aus dem Kurpfälzischen.
So aus dem Kurpfälzischen, jawohl.
Und
aller gut.
Aller gut. ich versuche es immer nachzumachen, ich kann es aber einfach nicht. Meine Frau lacht mich immer aus, wenn ich versuche, Kurpfälzisch zu reden. Aber ich arbeite dran, weil ich werde ja sehr viel diesen Sommer in meinem Biergartenbüro werde ich hier verbringen, ja. Sehr viel Zeit, weil ich festgestellt habe, dass hier unten am See, an dem ich immer mit meinem Hund spazieren gehe, auch ein schöner Biergarten ist. Der macht um 11 Uhr morgens auf, also perfekt für den Arbeitsbeginn meinerseits. Und dann setze ich mich da hin. Bestellen wir was zu trinken und dann mit Blick auf den See kann ich dann da arbeiten, bis die Sonne hinter den Wipfeln
crazy
untergehen wird. Merkst du, wie sich der Kreis hier schließt gerade, Kotaro? Wie wir vorhin am Strand lagen.
Wie du mit Gewalt die Sonne wieder runterzerrst. was du vorhast?
Nicht intendiert, aber wie du vorhin da lagst und die Gischt deine Brusthaare umspielt hat.
Genau.
Vielleicht eine kleine Seealge sich in deinen Zeh-Zwischenräumen verfangen hat. Ich mir einen Seestern aus dem Bauchnabel gepult habe.
Das sind die schönsten homoerotischen Momente, die wir jemals hatten hier in unserem Podcast.
Ja. Mhm. Ja, ja.
Finde ich großartig. Und ich finde.
Ich darf das nicht zu viel machen, sonst muss ich direkt wieder pinkeln.
Bitte hör auf. Ich hätte so gern Musik jetzt irgendwie drin an dieser Stelle. So gern hätte ich an dieser Stelle die neue Single von Arcade Fire einfach reinlaufen lassen, um die Atmosphäre nachhaltig zu zerstören. Everything Now, wie großartig ist dieses Lied? Meine
Herren.
Hab
ich nicht gehört.
Es klingt so, wie viele Leute sagen, dass die Platte oder die Musik von Sixten nach Tic-Tac-Toe klingt, so sagen viele Leute, wenn sie die neue Arcade Fire hören, es klingt nach ABBA.
Oha, da muss ich mir das auf jeden Fall aber mal anhören.
Es ist ganz seltsam, aber tatsächlich haben sie so einen Vibe drin, der erinnert dich am ehesten vielleicht an die Hitparade mit Dieter Thomasek.
Oh, lebt er echt noch?
Ich glaube ja, ich glaube er lebt noch. Okay. Und deswegen freue ich mich sehr, denn am Freitag kommen Arcade Fire nach Köln. Und am Tanz, werden am Tanzbrunnen spielen und ich war einer der vielen, die sich in die Warteschlange onlinerweise gestellt haben, um Tickets zu ergattern. Und tatsächlich werde ich Arcade Fire sehen und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf.
Sehr schön.
Das wird
da freue ich mich schon. Freue ich mich schon drauf, was du erzählen wirst darüber.
Durchaus. Und ich glaube, dann steht irgendwann Roskilde an, lustigerweise.
Okay.
Ja. Das wird lustig. Ich glaube, das wird in der Woche sein, wenn wir Folge 10 aufnehmen. Da fahren 10 wir dann.
10 Folgen.
Ja. Alter, muss ich auch mal vorstellen.
Das ist krass, ne? Hätte ich auch nicht gedacht.
Ansonsten könnte ich jetzt noch erzählen, was nächste Woche in 1 Live Plan B abgeht. Das wird der Wahnsinn.
Nämlich, ich muss so dringend aufs Klo, aber erzähl's.
Eine Session mit einer tollen Band, die ich jetzt nicht verraten darf. Also wir haben ja mit All J eine Session und wir werden eine neue Band haben, mit der wir eine Session machen. Und wir werden das Fleet Foxes Album besprechen, was wir jetzt nicht geschafft haben. Hier in dieser Folge und Oh Wonder und einen Themenabend zu Signature Moves im Rap.
Oh, geil.
Was auch
das finde ich gut.
Was auch immer das sein soll.
Und ich bin nicht eingeladen, ihr lieben Leute. Da habe ich schon mal eine Kolumne drüber geschrieben für die Juice.
Über Signature Moves?
Ja.
Ich bin gespannt.
Handzeichen, Handbewegungen und so. Da werden die Lyrics immer so weggewedelt.
Ja.
Drake macht das auch immer so. Ja.
Oder den, genau. dieser ich umarme alle Move von Materia, wenn er rappt. Der holt irgendwie immer alle zu sich.
Ja,
der
stimmt.
Ist so der große Inkludierer.
Ja.
I'm Martin the Includer.
Martin Lassini inkludiere. Das ist gut. Oh, heftiger Auftritt bei Rock am Ring.
So krass.
Ja, richtig krass.
Der war wirklich lustig. Er wäre fast, ich glaube, er hat einen Moment lang Angst bekommen bei Rock am Ring. Weil du hast den Auftritt gesehen, ich glaube, Dreisat oder Telekom hat
das. Nee, ich habe nur so einen YouTube-Zusammenschnitt gesehen aus nice. Das Geld muss weg und den letzten 20 Sekunden.
Ja, das war der Abriss. Also das war wirklich pervers. Zum einen hat das mit der Gasse nicht funktioniert und er wäre fast erdrückt worden. Wollte eine Gasse bilden lassen, ist dann rein ins Publikum und die sind natürlich sofort auf ihn drauf. War ein bisschen schwierig vom Moment. Aber die letzten 30 Sekunden, das war super krass. Weil natürlich alle waren so gehypt. Also grundsätzlich, um kurz dich nochmal am Pinkeln abzuhalten und ein bisschen Rock am Ring nochmal zusammenzufassen, weil wir erste große Festival der Saison.
Ich will's hören.
Das Grundgefühl bei Rock am Ring dieses Jahr, trotz dieser Terrorwarnung, war verdammte Scheiße, ja, es ist wieder zurück am Ring. Und die Leute haben sich von dieser Euphorie tragen lassen, haben das umgesetzt vor der Bühne in eine Riesenstimmung. Fast jedes Konzert hatte eine richtig geile Show, eine richtig geile Stimmung davor. Und die richtigen Acts waren da. Es waren die Beatsteaks da, die ihren Stiefel runtergespielt haben auf fabulöse Art und Weise. Und wirklich auch die neuen Songs sehr gut funktionieren live. Ich bin sehr gespannt, was diese neue Platte angeht, Jors. Die Hosen, ja, waren halt die Hosen. Ein Materia nochmal zurückgekommen ist, am selben Abend Rock am Ring und Rock im Park gespielt hat. Der musste ja sofort nach Rock am Ring weiterfliegen, 400 Kilometer weiter, um dann dort den Rock im Park Gig zu spielen und zwar in voller Ausführung. Das war ein bisschen schwierig. Er wollte immer weiterspielen und merkt dann, scheiße, wir müssen sofort los. Die haben ja nur Band-Setup mitgebracht. Dings waren nicht da, die Background-Sängerinnen haben sie da gelassen und das ganze Showbesteck war drüben in Nürnberg. Am Nürburgring haben sie dann quasi ein 60-minütiges Powerset runtergespielt und die Leute haben diese 60 Minuten genutzt wie anderorts diese 2-Stunden-Partys, wo man wusste, okay, man kann hier nur 2 Stunden richtig abgehen, deswegen sofort von vornherein knüppeldick aufs Maul. Und genau so war das bei Materia. Und wie dann die T-Shirts geflogen sind ganz am Ende, also jeder, also so viel, was da an Fremdtextil einem in der Fresse gelandet ist, das hat sich wirklich gelohnt. Das war wirklich ganz toll.
Wir verlinken euch auf jeden Fall den Auftritt nochmal, dann könnt ihr euch das angucken.
Ja. Schön.
So, und jetzt ist echt wirklich, Kotaro, ich halte es kaum noch aus, ich gehe schon die Wände hoch.
Tapfer. Tapfer. Jan Wehn.
Blasentrainer Kotaro Dürr auf der anderen Leitung. Vielen lieben Dank.
Euch vielen Dank fürs Zuhören. Das war die etwas kürzere Folge als gewohnt, aber ihr wolltet es ja so. Mal gucken, wie ihr jetzt damit zurechtkommt. Lasst uns eine schöne Bewertung da, wenn euch das gefallen hat, bei iTunes oder einen Kommentar auf unserer Seite, wie zum Beispiel ein netter Mensch, der uns gesagt hat, hey, das Serengeti-Festival, das habt ihr genannt, das gibt's gar nicht mehr seit 2015. Habt ihr trotzdem in der Festival-Folge verpackt, als sei es quasi neu. Ja, danke für den Hinweis. Wir werden diesen Kommentar gleich freischalten. So, jetzt aber erstmal einen wunderschönen Tag euch, einen wunderschönen Tag dir.
Dir auch, Kotaro. Und euch auch. Lasst euch eure Campari-O's schmecken, eure Wassereise.
Ihr leidet.
Ja, ich weiß. Ach, die Höflichkeit siegt über den Schmerz.
Gut.
Ihr Lieben, macht es gut. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.
And it goes a little something like this. It goes a little something like this. And it goes a little something like this.